and Stone Cold Steve Austin. Listen to Blouse and Griff, and that's the bottom line, because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
Was irgendwann mal arm, als so ein Nintendo-Fan zu der Zeit draußen ging. Moin moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Ausgabe des Plauschangriffs. Es fühlt sich an wie in alten Zeiten, oder, Marc?
Ja, das fühlt sich wirklich an wie in alten Zeiten. Wir haben das gerade kurz bevor es gestartet wurde besprochen, weil wir uns das letzte Mal in der Konstellation gesehen haben, plus Trant dann normalerweise. Und das war wirklich vor gefühlt 1000 Jahren bei mir zu Hause.
Ja, denn nicht du bist nur dabei, sondern auch in ganz offizieller Hinsicht dann mal wieder der
Fabian, hallo. Fabian,
schön.
Es fühlt sich an wie nach Hause kommen.
Es ist wirklich wie nach
Hause kommen. Besonders für dich, ne? Weil wir sind bei dir zu Hause.
Wir sind bei mir daheim. Ja, wir haben, normalerweise machen wir das momentan, wenn wir die Podcasts aufnehmen, mit dem werten Kollegen Krogmann, der sein super teures Equipment dann auch baut, aber Equipment als auch Krogmann sind momentan krank. Und ich finde gerade bei sowas, wenn wir schon so eine Reunion feiern, ein bisschen gechillt bei mir daheim mit lecker Bier, Chips und Metroid Zero Mission im Hintergrund als Bildberauschung, kann man es entspannter nicht haben, denn wir wollen uns heute über ein wunderbares Thema unterhalten, was sogar ein wenig Aktualitätsanspruch hat, nämlich 15 Jahre Game Boy Advance. Mhm. Wir hatten, Fabian, uns ja ein bisschen überlegt, jetzt, wo du wieder da bist, wollen wir natürlich wieder ein bisschen mehr Podcast machen. Ich freue mich sehr, dass ich mit jemandem jetzt sprechen kann, der Ahnung von den Sachen hat. Weil viele Leute kannst du in Sachen Game Boy Advance, mit Ausnahme von Marc, natürlich hier nicht direkt daran holen. Aber ja, wir haben uns durch den Kopf gehen lassen, was wäre denn ein schönes Einstiegsthema, über was wir dann wieder podcasten können. Und wir hatten ja schon mal, damals war Trant auch noch dabei, uns über die Handhelds ein bisschen unterhalten, im Handhelds Launch Podcast, ne?
Stimmt.
Wo wir die Launch-Titel von allen möglichen Handhelds uns angeguckt haben. Den GBA, der natürlich ein klein wenig mit angesprochen, aber es passt auch ganz gut, dass wir jetzt das Thema hier nehmen, denn nicht nur ist der GBA eine schöne Konsole, ich hole mir mal kurz das Datum her, sondern 21. März 2001 war der Japano-Release. Mhm. Das Ding rausgekommen ist uns in den USA 11. Juni 2001, Europa 22. Juni 2001. Also sind wir mittendrin in den Feierlichkeiten. Game Boy Advance. Marc, hast du dir direkt einen aus Japan geholt? Hast du kampiert?
Nee, da gibt's eine lustige Geschichte zu, wie ich dazu gekommen bin. Deswegen, ich bin jetzt auch nicht mehr so ganz sicher, wie das genau war, aber du hattest ja gesagt, dass der Game Boy Advance irgendwie vor dem GameCube rausgekommen ist.
So ein knappes halbes Jahr hatten wir nochmal gecheckt in Japan zumindest, ja.
Ich bin normalerweise, muss ich jetzt gestehen, erstmal gleich von vorne weg, eigentlich nicht so der Handheld-Spieler. Ich kaufe mir immer die blöden Dinger so und ich sammle die auch irgendwie, aber ich verliere immer relativ schnell die Lust daran, dann drauf zu spielen. Also ganz merkwürdig, ich spiele lieber an Heimkonsolen. Und ich bin damals dazu gekommen, da war in Hamburg ein Nintendo-Event, wo der GameCube vorgestellt wurde. Und da musste man Wave Race spielen und als Preise gab es da GBA halt zu gewinnen.
Okay,
die waren noch relativ neu da wohl gefühlt.
Also Wave Race auf dem GameCube und du konntest deinen GBA mitnehmen.
Genau, das war halt der Preis dafür. Und dadurch, dass ich den GameCube halt schon sehr, sehr lange hatte, zu der Zeit den japanischen, und Wave Race echt bis zum Abwinken, habe ich da auch locker die Competition gewonnen und konnte mir dann den GBA holen dafür.
Ey, du bekommst einen GBA. Ich habe die Geschichte in anderen Podcasts schon mal erzählt, deshalb will ich die nicht allzu auswenden. Aber ich habe ja auch einen Nintendo-Wettbewerb gewonnen in einem Kaufhaus. Ich habe Super Mario Kart-Wettbewerb gewonnen.
War das vielleicht rein zufällig gegen Ede?
Nein, es war eine Ede hat ja im Neckermann-Turnier den zweiten Platz belegt. Das ist aber nochmal wieder ein bisschen was anderes. Die Skills hat er ja leider nicht mehr behalten. Im lokalen Karstadt damals in Billstedt hatten sie einen Super Mario Kart-Wettbewerb. Das war so gegen Mitte der 90er, also schon, ich glaube, ein, zwei Jährchen, nachdem es rausgekommen war. Und ich dachte, oh cool, wenn du den gewinnst, darfst du vielleicht irgendein schönes Super Nintendo-Spiel wünschen. Illusion of Time war da gerade neu, das hätte ich eigentlich ganz gerne selbst gehabt. Ich habe das Turnier gewonnen. Das Ding war, alle meine Konkurrenten waren ungefähr 8- bis 10-jährige Kinder, die ich abgezogen habe in Super Mario Kart. Was habe ich gekriegt? Eine Super Mario Armbanduhr, die ich heute noch irgendwo in dem Schrank habe, die nach 2 Wochen aufgehört hat zu schlagen.
Hast du das nicht gewusst vorher, was da als Preis gibt?
Nein, also es ist hier Super Mario-Wettbewerb oder so, die hatten auch nicht konkret oder sowas gesagt. Und ich habe, ja vielleicht, also wenn ich den zeige, dass ich gut spielen kann, kann ich wenigstens sagen, ja, warum geht mir nicht mal einfach um Illusion of Time? Das würde ich gerne spielen. Und dann gab es die fucking Armband so auf die Hand.
Also dafür hast du die Kids fertig gemacht, das ist echt traurig.
Ja, das ist wirklich traurig.
Aber das wusste ich noch gar nicht, die Geschichte. Hast du die schon mal erzählt?
Ich habe die auch noch nie gehört.
Also ich bin mir sicher, dass ich in ein oder zwei Podcasts mal gesagt habe. Wahrscheinlich die Leute, die jetzt zuhören, die werden gleich in ihre Gregorpedia nachgucken und dort den Timecode rausholen können. Deshalb will ich es nicht dann allzu weit ausführen. Du hast aber ein GBA. gewonnen.
Einem Spiel.
Mit welchem?
Kudu Kudu? Nee, ich bin der Meinung, das war, deswegen muss es nämlich später gewesen sein, als er schon ein bisschen auf dem Markt war, ich hatte ihn nicht gleich zum Anfang. Strategiespiel.
Ganz Advanced Wars?
Advanced Wars, ja genau.
Das muss dann wirklich ein bisschen später gewesen sein, weil Launch-Titel war Advance Wars
genau, ja noch nicht ganz. Genau, hatte ich nämlich extra nochmal nachgeguckt, das war kein Launch-Titel, deswegen muss es ungefähr damit.
Aber ein sehr schöner Titel, werden wir auch nochmal gleich zu sprechen kommen. Fabian, kannst du dich erinnern, ab wann du mit dem Game Boy Advance in Berührung gekommen bist?
Ich habe ihn ziemlich schnell gehabt und ich muss sagen, dass so begeistert, wie ich später von dem GBA war, ist heute noch eine meiner liebsten Handheld-Ausgaben in all den Modellen, die es dann gab. Am Anfang war ich mega enttäuscht. Ich hatte den nämlich und ich weiß, es ist ziemlich im... Es war noch ziemlich, wann kam er in Europa raus?
Im Sommer, ne? Juni 2001,
ja. Genau, ich weiß nämlich, dass es ziemlich warm war und es war ziemlich sonnig.
Bist du rausgegangen? Kann man alles gut sehen?
Ja, ja, ich dachte dann kurzzeitig, ja, Moment mal, der GBA, den ich gekauft habe, der ist doch kaputt. Ich sehe doch gar nichts. Und ich hatte Rayman. Das war ein Port von dem allerersten Rayman-Spiel für den GBA. Und es sah schön aus für Handheld-Verhältnisse. Alles cool. Ich fand auch, der lag gut in der Hand, der erste GBA. Aber der hatte halt wirklich, was damals schon, glaube ich, nicht mehr so richtig geil war. Der hatte keine Hintergrundbeleuchtung. Und du konntest quasi schon drin, war es echt schwer damit zu spielen und rausgehen. Daran war gar nicht zu denken. Du hast wirklich nichts mehr gesehen.
Ein schicker Taschenspiegel, ne?
Das war wirklich so die Krux. Also ich glaube, der Bildschirm war nicht so viel schlechter als die von den Game Boy Colors davor, aber die verhältnismäßiger. Du hattest zu der Zeit auch schon, also jetzt noch nicht Smartphones direkt, aber zumindest Handys, die einen besseren Bildschirm hatten. Und wenn du so einen GBA hast, der zwar gute Grafik zeigen kann, machen kann, aber wenn du nicht dann die Lampe direkt im richtigen Winkel drüber hast oder rausgehst, wo richtig klare Sonne ist, das kannst du mit dem Game Boy Color oder dem alten Game Boy auch nicht mehr so in der Form machen, dann wirkt das einfach nicht vernünftig. Ich hatte den damals, als ich den zuerst gespielt hatte, nicht direkt selbst gehabt, sondern Kumpel von mir ist umgezogen und ich habe bei mir damals gebunkert ein paar von seinen Sachen, so Kartons mit Zeug, damit er dann umziehen kann. Der gesagt, hey, ich bin jetzt kurz, ich bin damit beschäftigt, du kannst für ein, zwei Wochen mal meinen GBA haben, da mal ein bisschen zocken. Und der hat mir noch Circle of the Moon damit gegeben, also das Castlevania-Game.
Was auch ein Musterbeispiel dafür ist, wie unglaublich dunkel dieses Display war, weil es unheimlich schwer zu spielen war.
Ja, gerade ein Spiel, was so düster und dunkel ist, ich konnte es auch wirklich nur, ich habe da in Arnsburg gewohnt, ein bisschen weiter nördlich von Hamburg aus. Ich hatte, bei mir war es nie dunkel, ja, weil mein Schlafzimmerfenster war direkt, das war so eine Autobahnausfahrt oder eine Kraftfahrstraßenausfahrt, also zumindest, dass es nicht so laut war die ganze Zeit. Aber ihr wisst, dieses komische lachsfarbene Licht, ihr wisst ja, diese Lampen, die an der Autobahn da sind, ne, wenn man da entlangfährt, da war eine direkt über meinem Fenster. Und zumindest dann habe ich nachts auch nochmal extra das andere Licht angemacht und ich konnte damit spielen, aber anderweitig war es nicht so möglich. Und ich weiß auch noch, zu Beginn, etliche Spiele hatten ja die Grafik aufgehellt bekommen, ne? Also die Hintergrundgrafiken, das merkt man ja heute, wenn man es dann über Download-Versionen oder sowas spielt, so das frühe Super Mario Advance 2, glaube ich, ne, oder hier das Mario World, was es für den GBA gab, dass die Hintergrundgrafik einfach damals, sieht alles mindestens 4-5 Stufen zu hell aus.
Ja, das ist echt, das wollte ich auch ansprechen, dass gerade bei den vielen frühen GBA-Spielen der Kontrast einfach unheimlich aufgerissen auch ist, einfach damit die Leute es auch spielen konnten, die den normalen GBA hatten. Was aus heutiger Sicht ein bisschen schade ist, weil viele Spiele sehen dadurch ein bisschen unnatürlich aus von der Farbgebung. Es gibt ja auch viele Super Nintendo Ports und die wirken in ihrem Original ein bisschen stimmiger und ein bisschen unnatürlich, wenn du die heute auf einem vernünftigen Display anguckst in der GBA-Version.
Was ein paar Leute machen, ist, wenn sie entsprechend die Sachen über ROMs oder Emulationen dann benutzen, es wurden manche Patches gebaut zum Beispiel, die dann so Color Correction Patches sind, um solche Sachen nochmal hervorzuheben, aber das bringt dir natürlich nichts, wenn du dann das auf der normalen Hardware spielst oder ein späteres Game Boy Advance Modell hast, was einen besseren Schirm hat, Hintergrundbeleuchtung hat und dazu wächst
ein bisschen zu gerecht. Das war wirklich auch schwer, weil das nicht nur, wenn die Sachen zu dunkel waren, nur, also entweder Sonne oder halt Dunkelheiten. Also ich finde diese Varianz, die dazwischen war, wie man gut spielen kann, da musstest du halt wirklich so das perfekte Licht zu Hause haben. Ne? Mhm. Das war nicht, was du einfach mal kurz was unterwegs spielst oder irgendwie im Hotelzimmer oder so kurz unter der Decke, ging halt gar nicht mit Lampen und so. Es gab ja auch so eine Aufsätze dann dafür, so verschiedene. Sagen, so
was sehr beliebt war, das sogenannte Wormlight, genau. Ja. Das war so ein faltbares Lämpchen, was du da irgendwie dran klemmen konntest.
Das brauchst du auch mit dieser verschiebbaren Schiene, dass du auch den richtigen Winkel finden kannst, ne? Weil ansonsten ist es der falsche Winkel, dann ist es hell, aber du siehst auch nichts, weil es einfach nur spiegelt.
Ja.
Aber rein abgesehen davon, der Bildschirm war natürlich ein Wunderpunkt da und das Ding, was am ehesten so als Mangel da zu sehen ist. Ansonsten aber technisch, 2001 kam es raus, ist ja eigentlich das erste richtige Gameboy-Sequel gewesen als Hardware. Na, also vom Gameboy Color oder Gameboy Pocket und wie sie alle heißen, das waren ja nur Iterationen der gleichen Hardware. Ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen anderer Bildschirm, aber jetzt rein von der Technik aus gesehen, worüber ich mich am meisten gefreut habe, auch wir haben das natürlich in viel Richtung Ports und so weiter gesehen, aber es war ja quasi eine 16-Bit mit Konsole als Handheld, was so von der Technikleistung ist auch so, ne?
Ja, Portable ist Super Nintendo so ein bisschen, ne?
In bestimmten Bereichen aber auch stärker. Also zum Beispiel war das Super Nintendo ja sehr schwach, was 3D-Darstellung angeht. Mhm. Und auf dem GBA hattest du dann halt echt relativ kompetente Ports von so Sachen wie Doom, was du auf einem Super Nintendo eigentlich gar nicht spielen konntest, weil die Version so schlecht war. Und also es ist schon eher was, wo wir später nochmal drauf eingehen können, aber es war so ein bisschen eine ganz schöne Verknüpfung aus den so Best-of der 16-Bit-Ära plus so ein bisschen Ausblick auf die Generation danach, weil du halt auch technisch schon aufwendigere Sachen auf dem GBA machen konntest.
Es war ein sehr schönes Bindeglied. Ich meine, so verglichen, bevor wir in die DS-Generation und so weiter gekommen sind, so richtig konkurrenzmäßig, was hattest du damals zum GBA? Du hattest vielleicht
Nokia Engage.
Das Nokia Engage, den Taco, den du ans Ohr hältst, wo du den Akku ausbauen musst, um das Spiel zu wechseln, in den frühen Varianten. Oder was zwar eine interessante Konsole gewesen ist mit dem Neo Geo Pocket, aber bei Weitem eben technisch und vor allem von der Spielebibliothek nicht damit mithalten GT. Kann. Das GT hat, was das PC Engine GT, oder was meinst du? Aber das war wesentlich früher, hätte ich jetzt gedacht, ne?
Ja,
das war so 94, 95 oder sowas, die tragbare PC Engine. Also
ja, genau. PC Engine war ja schon Ende der oder Anfang der 90er.
Genau, so. Das also wollte ich, wollte es immer haben, aber ich konnte es natürlich nicht leisten. So wie das Multimega, das war mir auch leider immer zu teuer. Ne, Marc?
Habt ihr ein Multimega? Wollte ich gerade mal fragen, weil das, auf wie viel Stück ist es limitiert?
Weiß ich nicht.
Also es war aber einigermaßen limitiert. 1000 Mark
hättest du damals bezahlen müssen. Diesen Einwurf kurz entschuldigen, wenn ihr das hört. Ich muss das aus persönlichem Interesse jetzt fragen, weil mir hat das auch jemand jetzt vor kurzem angeboten zum Kaufen. Ich habe überlegt, was das wohl wert ist. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, mich persönlich interessiert es gar nicht, aber ich glaube, es ist halt relativ rar.
Ja, aber nur, wenn alles dabei ist. Also wirklich auch alle
mit Verpackung
und Verpackung, alle Flyer-Sachen und sowas alles. Ansonsten lohnt sich das nicht. Dafür kriegst du es schon günstiger für 200 Tacken oder so hinterhergeworfen. Also
Multimega, für die Leute, die nicht Bescheid wissen, das war ein Mega Drive in der Kleinbauweise mit CD-Laufwerk eingebaut sozusagen. Sieht aus wie ein
Discman-Fetter.
Also fast schon Discman-Größe, also jetzt vielleicht ein bisschen dicker als ein Nomad oder sowas, aber es war damals, also wenn ich es im Kaufhaus gesehen habe, eine ultra sexy Konsole, aber auch eben 1000 D-Mark wollen sie offiziell dafür haben, aber die wollten ja auch 600 Mark fürs Mega-CD ursprünglich haben. Das soll man damit anfangen. Aber nein, also mein Argument ist, dass so konkurrenzmäßig technisch und auch alles, der GBA war so ein Platzhirsch während der Zeit. Du hattest nicht wirklich was Sega hatte, keine Handhelds gemacht. Sony war noch im Bauen und sich überlegen. Die PSP kam ja auch erst 2004, oder? 2005. Ein Tag später, also die hatten das Unterwegs-Business lange Zeit für sich, da waren die Handys ja auch noch nicht so weit, um das abzugraben. Und das hat daraus resultiert, dass die Konsole ziemlich langlebig gewesen ist, eine sehr variable Spielebibliothek bekommen hat. Werden wir gleich im Detail nochmal drauf eingehen. Und einige technische Revisionen, die der GBA selbst bekommen hat, weil die Ergonomie fand ich eigentlich ganz super vom alten GBA. Ne? Also es hatte so die Knöpfe und das Steuerkreuz links, Knöpfe rechts, die L- und R-Tasten haben gut funktioniert, du hattest das Ding auch ganz gut in der Hand, du hast normal Stereo-Kopfhörer, konntest du anschließen, der kleine Lautsprecher drin war. Dieses leicht durchsichtige Gehäuse fand ich eigentlich auch immer ganz cool. Das war so die Standardfarbe, so leicht blau.
Lila, oder schwarz war der
wie der normal, Gamecube oder? Eigentlich.
Deswegen war die Farben waren
ja aber ich glaube, schwarz war auch eine Standardfarbe und der ist aber nicht transparent
gewesen. Und dann gab es noch blau mit Türkis oder
genau, so. Genau, diesen blautransparenten, den hatte ich dann später zum Beispiel.
Bevor wir da gleich wieder weiterspringen, weil wir gerade noch bei der Hardware sind, was mich gewundert hat, dass gerade also, dadurch, dass man...
Das war der, den ich hatte, wir zeigen. Also das war das Bild, das ist so das Standardding.
Gerade weil halt die Nähe auch zu Super Nintendo Spielen und sehr, sehr viele Adaptionen irgendwie davon dann später rausgekommen sind, war für mich einer der ersten Eindrücke recht merkwürdig, dass man nur zwei Tasten hatte und nicht vier. Das,
also na, ja, du hast vier, eigentlich. Oh ja genau, also mit L und R, aber ja. Genau,
aber du hattest halt, wenn du einen Super Nintendo Controller hast, dann hätte ich gedacht, dass sie das eigentlich eins zu eins umsetzen, damit sie halt keine Probleme haben.
Ich weiß auch nicht, was die Idee so ganz dahinter war, weil von der Ergonomie, der Platz wäre ja eigentlich da.
Naja, Micro später aber nicht mehr.
Okay, bei Micro nicht mehr, aber das war ja eine Entscheidung, dass sie es so klein machen können, weil wir nur zwei Knöpfe haben. Und wenn du im Vorhinein beim großen Game Boy Advance, in einigen Anführungsstrichen großen, dann gesagt hast, ich gucke mir das Bild dann nochmal an. Also okay, den Lautsprecher hätte man vielleicht nochmal ein bisschen den Lautsprecher hätte man nochmal ein bisschen nach unten versetzen können von mir aus, aber theoretisch hättest du da auch vier Knöpfe dann dahin packen können. Und da hast du eben so ein paar Konzessionsentscheidungen bekommen, weil L- und R-Tasten sind schön und gut, aber ich finde, die L-Taste ist für viele Sachen am ungeeignetsten. Ne? Also wenn du sowas wie Street Fighter oder sowas spielst und dann niemand mag es dann, Spinning Piledriver zu machen und dann auf die L-Taste mit dem gleichen Finger zu drücken, wo du mit dem Daumen die Sachen bedienst. Und da hast du schon mal einen Knopf, der eher nicht so gut geeignet ist für viele Sachen. Schon hast du auch nur drei, die du einigermaßen verwenden kannst.
Ja, das ist auch ein gutes Beispiel, weil es gab ein recht schönes Street Fighter-Spiel, dieses Street Fighter 2 Turbo Revival, hieß es, glaube ich, auf dem GBA, aber die Steuerung war natürlich dafür überhaupt nicht mehr ausgelegt, weil du eigentlich Street Fighter ja so ein Sechs-Button-Spiel ist. Und das war dann schwierig. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, haben die meisten Super Nintendo Ports auch mit der Button-Konfiguration vom GBA ganz gut funktioniert. Also das
ja, du hattest
sind
viele
Sachen, wenige Spiele in Erinnerung, die nicht gut funktioniert hätten.
Genau, du hattest zum Glück, also nicht alle Games vom Super Nintendo mussten auch die 6 Knöpfe verwenden, oder plus also 8 mit Start und Select dann, sondern da hattest du ein Contra Advance, wo du Taste ballern und springen und dann hast du mit L und R die Waffen durchschalten oder hältst irgendwie gedrückt, damit du dann strafen kannst. Also das kriegst du schon hin. Auf die eine oder andere Art, wie es technisch und inhaltlich aussieht. Von den Revisionen aus her, einige Jahre, der normale GBA hat so funktioniert, wie er funktioniert hat, aber ich habe dann gewechselt vom normalen, weil das Modell, was danach kam, da gab es zwar auch noch später eine weitere Revision mit einem hintergrundbeleuchteten Bildschirm, aber für viele würde ich fast auch sagen, das ist eines der Top-Handhelds, ist das der GBA SP.
Ja, oh. Der ist auch cool. Aber ich finde, also was ich halt zum einen nicht so sexy finde, ist, dass er halt diese Adapterlösung für Kopfhörer hat, weil er keine normale Kopfhörerbuchse mehr hatte. Plus, ich finde ihn ein bisschen krampfig, wenn man länger darauf spielt. Das ist mir damals nicht so aufgefallen, wobei es eigentlich Quatsch ist, weil ich war damals nicht auch kein Kind mehr oder so, dass ich danach meine Hände noch mega gewachsen wären. Aber heute denke ich mir immer so, wenn ich da ein bisschen länger drauf spiele, denn man hat die Hände so dicht zusammen und es verkrampft so schnell. Also ja, ich finde den cool und ich weiß, das ist wahrscheinlich auch der GBA, den die meisten am längsten irgendwie benutzt haben und der ihnen heute noch so im Gedächtnis ist. Aber er wäre nicht mehr mein präferiertes Modell jetzt, wenn ich jetzt GBA spielen wollte.
Das ist bei mir genau dasselbe. Ich fand ihn eigentlich auch ein bisschen zu krampfig und ich fand diese Technik, diese Klapp, das sah immer so nach Billo Japano Handy aus. So ein bisschen und die L und R-Tasten, das war einfach zu eng nebeneinander, dann neben dem Display. Und ich fand es auch eher von der Haptik her ist der alte GBA einfach besser gewesen. Es fühlte sich irgendwie richtiger an. Und es gab ja dann, das erste Modell war ja auch, also hintergrundbeleuchtet waren die ja, nee, Quatsch, frontbeleuchtet war das erste Modell noch. Und später kam dann das Modell, dieses AGS 101, was alle jetzt mal haben wollen, was halt eine Backlit-Beleuchtung hat und was auch besser war, einfach zu spielen und besser aussah.
Ja, stimmt, aber das ist halt schade, das kam halt wirklich sehr spät, da gibt es auch nur eine Handvoll Modelle von, glaube ich, zumindest in Deutschland gab es da nicht viele und die sind heute auch relativ gefragt.
War das mit dem Tribal drauf, irgendwie was denn so
Tribal, es gab so ein blaues, glaube ich, so ein Surf Blue nannte sich die Farbe und leider noch sowas anderes, ich glaube, es gab ein SpongeBob-Modell, was dieses bessere Display hatte, was natürlich kein Mensch haben wollte. Der kam aber wirklich sehr spät. Das war dann, glaube ich, fast schon so parallel zum Game Boy Micro, der jetzt nochmal ein Sonderfall ist. Der Game Boy Micro ist extrem sexy, finde ich. Also den kannst du heute noch in die Hand nehmen und denkst so, das ist ein cooles Gadget, was nicht aussieht.
Das Display ist so krass dabei, wie knacke scharf das ist.
Ja, weil es halt mega klein ist. Also das ist dann nicht so schwer, ein Display so scharf hinzukriegen. Finde, es ist aber auch nicht für alle Spiele so super geeignet. Also Rollenspiele zum Beispiel, also vieles, was textlastig ist, ist die Schrift schon sehr klein, gerade für uns alte Männer, die nicht mehr so gut sehen können. Und ich habe ihn gerade in der Hand und guck mir das an. Das war doch schon so, hier ist jetzt kein Spiel drin. Die Spiele standen ein bisschen über, ne? War das so?
Oder passen die passen da ganz gut rein. Das Einzige, wo es überstand, war beim Nintendo DS, die GBA-Spiele.
Ach ja, stimmt.
Also
nee,
hier
stimmt.
Sind beim sie Micro beim Game Boy Micro sind sie passgenau.
Ja. Aber ja, der ist irgendwie nett, aber halt wirklich, das Display ist sehr klein.
Der wurde vor allem eine Zeit lang richtig verramscht irgendwie, ne? Ja, weil den keiner haben wollte. Und dann auf einmal sind die Preise wieder so angestiegen. Und jetzt einen zu kriegen im vernünftigen Zustand, vor allem diese Abdeckung noch dabei dann, dass er vollständig ist, ist gar nicht so einfach. Also wenn ihr für einen guten Kurs Micro angeboten kriegt, zugreifen. So für die Hosentasche ist das immer ganz gut.
Ja, den wollte halt damals, glaube ich, im ersten Moment keiner mehr haben, weil der wurde dann auch irgendwie mal auf der E3 so aus der Jackentasche gezogen von, ich weiß gar nicht, wer damals auf der Bühne stand, war das Reggie Fils-Aimé von Nintendo, der den gezeigt
hat? War der damals echt schon so?
Oder war es einer von den Japanern? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde er auf einer E3 gezeigt und es war eigentlich schon DS-Zeit dann, also da war die Generation GBA eigentlich schon durch und dann haben sie den nochmal so als kleines Gadget rausgehauen und ja, der war dann wirklich sehr günstig zu haben. Also ich erinnere mich an wirklich viele Jahre, wo es den irgendwie für 39 € dann gab, in allen möglichen Farben. Und ja, heute aber auch relativ gefragt. Also bezahlt man, glaube ich, auch echt, wie du schon sagtest, ganz gut Geld dafür, gerade wenn er auch noch komplett dann ist. Ich muss sagen, mein bevorzugter GBA ist jetzt einer der ersten Baureihe, einfach wie Gregor schon ansprach, wegen der Ergonomie und auch weil er eine normale Stereo-Kopfhörerbuchse hat. Allerdings habe ich da halt das Display, das war eine Zeit lang ziemlich angesagt, halt so Display-Modifikationen zu machen. Da ist ein hintergrundbeleuchtetes Display eingebaut. Auch das ist jetzt wohl nicht mehr so einfach, weil diese Displays wohl irgendwie, wahrscheinlich kamen die aus einer Riesenfabrik in China und wurden von den ganzen Hardware-Modifikatoren dann angeboten. Da ist es irgendwann mal versiegt, diese Quelle. Und deswegen sind jetzt so gemoddete GBAs relativ gefragt.
Der ist auch nie rausgekommen offiziell wirklich mit Hintergrundbeleuchtung.
Der erste GBA? Ja. Nee. Und der hat halt auch noch den Vorteil im Vergleich zum Micro zum Beispiel. Der Micro spielte wirklich nur noch GBA-Spiele ab. Der konnte keine Game Boy Color und Game Boy-Spiele mehr spielen.
Genau, war kompatibel war der noch, ne?
Genau, der erste GBA konnte noch alles. Und der SP, glaube ich, auch noch.
Ja, der SP konnte alle Sachen spielen. Der GBA hatte oder der GBA Micro hatte die gleiche Funktionalität wie die DS. Funktion, also an dem kannst du ja auch keine alten Gameboy-Spiele, nicht mal mehr physisch oder sowas mit beipacken. Ich habe mir auch, als ich dann umgestiegen bin, also ich hatte vom SP nur das erste Modell ohne dieses GS101 oder wie es heißt, mit der Hintergrundbeleuchtung und es gab einmal einen schönen, also für mich einen schönen Ausverkauf hier in Hamburg. Ja. Ja, es war noch so irgendwie so 2-3 Monate, bevor ich bei Game One angefangen habe, so 2006. Da gab es beim Mediamarkt im Netherfeld, gab es dann GB Micros für 29,95.
Ja, da und hätte man mal zuschlagen sollen damals.
Ich hatte ein paar geholt, nicht für mich, auch für, also nicht nur für mich, sondern auch für Freunde. Und ich hatte, weiß sogar, Simon hatte nachgefragt im Maniac-Forum, wo man da nochmal welche günstig bekommen kann. Ich habe es ihm weitergeleitet, wahrscheinlich war er zu faul, da nochmal drüber zu gehen. Aber deshalb bin ich auf den Gameboy Micro rumgestiegen, finde das auch super sexy. Ihr habt euch wahrscheinlich eh schon gerade drüber unterhalten, auch von wegen der Bildschirmgröße oder so für manche Sachen. Ein bisschen klein, aber knackig scharf an sich und ich habe mir dazu noch für die alten Gameboy-Sachen, wenn ich hier nicht drauf funktionieren, noch einen Gameboy Color nochmal dazu geholt, also damit ich die damit benutzen kann. Das ist zwar jetzt nicht den besten Bildschirm dafür, aber der GB Micro ist eben die portabelste aller Konsolen und ab und zu mal, wenn ich, was weiß ich, einen längeren Flug oder sowas habe und sage, ich möchte jetzt nicht die Vita mitnehmen, ich jetzt nicht den 3DS, der dann so groß ist, das Ding ist wirklich, wirklich Hosentasche, fertig, aus.
Das Problem, was ich mit meinem Micro auch habe, ist eines von meinen wenigen Handhelds, wo der Akku leider fast gar nicht mehr funktioniert. Ich habe den nicht viel benutzt, aber den kann ich jetzt aufladen, der zeigt dann an, er ist voll, der hält effektiv ein paar Minuten und dann fängt schon wieder die Ladelampe an zu leuchten. Also beziehungsweise leuchten da, glaube ich, die Select- und Start-Tasten.
Der ist ein bisschen schade. Ich mache den hier mal kurz an, den ich hier habe. Und ja gut, der müsste auch gleich rot werden von den Tasten her, weil den habe ich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr aufgeladen.
Das ist eine gute Frage, da kann ich mich jetzt gar nicht mehr so dran erinnern, weil bei vielen Handhelds wird ja immer dann moniert, die Akkus halten nicht lange und so weiter und so fort. Und wie ist denn eure Erfahrung gewesen bei den GBA-Sachen?
Also ich glaube, beim GBA und GBA-SP ist mir jetzt nichts im Gedächtnis, von daher würde ich sagen, dass er eigentlich ziemlich gut war. Ne? Genau, der GBA hat noch normale Batterien
benutzt. Der Original, der alte, ja.
Und beim SP war die Akkulaufzeit, glaube ich, auch sehr gut. Und beim Micro, ja, wie gesagt, da habe ich halt die Erfahrung leider gemacht, dass der Akku in meinem irgendwann Geist aufgegeben hat.
Man weiß nicht, ob das symptomatisch natürlich für das Gerät ist oder ob man gerade eine schlechte Bauweise oder sowas bekommen hat. Es war ja überhaupt sowieso ein Novum, dass der SP mit einem Akku dann arbeitet. Eine ungewohnte Sache. Ich muss gerade hier kurz ein paar Sachen erledigen. Ihr habt wahrscheinlich auch über den Kopfhörerausgang beim SP schon gequatscht. Ja. Also das ist auch Adapterkabel. Wohl, das will ja Apple jetzt wieder einführen, ne? Also das neue iPhone soll ja angeblich keinen Kopfhörerausgang mehr haben, keinen Klinkenstecker, sondern man soll es nur noch über die Lade-USB-Mikrobuchse da machen.
Ja, die wollen wahrscheinlich dann ihre eigenen Kopfhörer einfach verkaufen,
denk keine Adapter, ja, sondern... Denke ich mal, also diese Klinkenbuchse, das brauchen wir nicht mehr im Jahr 2016. Nee, das hat sich
nicht durchgesetzt.
Aber ja, es gab technisch viele Iterationen, jeder hat sein Lieblingsmodell, man kann sie auch noch auf vielen Modellen des Nintendo DS spielen, ich glaube ab dem... DSi nicht mehr. Ne?
Genau, der hat keinen Slot mehr gehabt.
Der hat den Slot dann nicht mehr gehabt. Varianten natürlich auch für viele eine coole Sache. Das habe ich dann auch ganz gerne benutzt, war der Game Boy Player für den Nintendo GameCube. Ist mittlerweile auch ein ziemlich gesuchtes Modell, vor allem, also man wollte den ja auch gerne dann farblich abgestimmt haben, wenn es dann funktioniert. Du hast noch den Spicy Orange oder welchen hast du
genau,
daheim?
Ja, den Taste Spicy of Symphonia. Orange, aber was noch viel schlimmer ist, also es gibt ja für die normalen Farben, also Schwarz, Silber, Lila und Orange, gibt es auf jeden Fall die Gameboy Player in der richtigen Farbe, aber für den Panasonic Q gibt es halt nur einen schwarzen und das sieht so unfassbar beschissen aus, dass die halt keinen verspiegelten GBA-Player dazu
musst du dir modden lassen.
Das ist aber auch gerade wieder so ein bisschen... Also ein schönes Beispiel für First World Problems so. Aber mein Panasonic Q, der Game Boy Player in Schwarz.
Nee. Das hat mich aber wirklich damals richtig abgefuckt, weil ich dachte dann so, oh cool, da gibst du einen für und das sieht aber einfach so unfassbar mies aus. Da würde ich mir, glaube ich, lieber noch einen anderen GameCube daneben stellen, der dann das passende hat.
Ganz ehrlich, ist es wirklich so, dass es verschiedenfarbige Game Boy Player gab?
Ja, 4 Stück.
Ich habe alle nur in Schwarz, ich habe mehrere.
Und in Deutschland sind die, glaube ich, nicht rausgekommen.
Ich hatte hier auch nur den schwarzen, also den mit dem schwarzen Plastik, aber was hattest du denn da? Du hattest Schwarz, hattest du nicht auch in Violett einen?
Ja, oder welche? Also Lila, Violett, Schwarz, Silber und Orange gab es.
Das Spicy Orange für die coolen Leute. aber nicht im Tales of Symphonia Türkis oder was
war das? Nee, leider nicht. Es gab auch diese Hanjin Tigers oder was es da immer war oder irgendwie diese japanische Baseball-Team.
Der GBA-Player selbst war quasi, also Intelligent Systems, die natürlich auch primär bekannt sind für die Fire Emblem-Serie, für die
Capture-Units,
genau, die machen die für uns dann diese Spezialgeräte, die für die Presse gedacht sind, um damit DS-Spiele zum Beispiel aufzuzeichnen. Es ist quasi auch sowas wie ein, ja, das gleiche Abspielgerät fast, was wir für die DS haben, aber da für den Heimgebrauch, damit man das dann da spielen kann. Hatte auch eine Disk, die mit dabei war, die man booten musste. Da waren auch verschiedene Rahmen, die man machen kann, damit man es nicht dann aufpacken kann. Und ich fand's, also da hat man zuerst gesehen, wenn die Farbgebung bei manchen Spielen nicht so gut war. Golden Sun ist ein Game zum Beispiel, was ich für Handhelds ein bisschen ungeeigneter finde, weil es so scheiß redelastig ist, also wo dann sehr, sehr viel Text dabei ist. Aber zu Hause sieht es einfach nur ausgebleicht aus, ja, auf dem GBA. Aber ansonsten hattest du eine Möglichkeit, viele Games, die für unterwegs vielleicht ein bisschen zu langwierig gewesen sind, auch ziemlich cool daheim zu spielen. Oder gerade für heutzutage, wenn du dir die ganzen Speedrunner anguckst, wenn sie dann Game Boy Advance-Spiele dann zocken, dann siehst du auch den GBA-Rahmen nochmal drumherum.
Ich finde es auch konsequent von Nintendo, weil es war ja damals auch schon beim Super Nintendo so, dass es halt diesen Super Game Boy-Adapter gab, wo man die Spiele spielen konnte. Und natürlich, nicht alle haben irgendwie Lust, dann so Rollenspiele irgendwie nur auf dem kleinen Ding zu spielen, und das ist dann eine gute Möglichkeit, einfach schön die auf einer...
Er schluckte ja auch die Game Boy und Game Boy Color Spiele, ja, ne? War da nicht eine Limitierung, oder habe ich das falsch im Kopf, dass er nicht die Super Game Boy Rahmen angezeigt hat? Also ich weiß nicht, irgendwas schwirrt bei mir noch im Kopf, dass potenziell die Super Game Boy Rahmen, wie sie zum Beispiel bei Donkey Kong drin waren, weißt du, wo dann so bei bestimmten Game Boy Spielen im Super Game Boy hattest du einen Spezialrahmen mit einer Arcade-Maschine, oder bei den Dragon Quest Sachen war was mit dabei. Aber irgendwas sagt mir, dass der Game Boy Player das nicht konnte. Ich weiß aber nicht, ob ich mich falsch erinnere oder nicht.
Da bin ich überfragt.
Aber eine schöne Hardware, wenn du die Disc nicht hattest, war es ein bisschen angeschissen.
Ja, das ist...
Da konntest du leider nicht mit anstellen viel.
Sollen wir, wenn wir gleich jetzt über solche Hardware-Geschichten reden, was den GBA angeht, auch kurz das GBA-Link-Kabel noch abhandeln, dieses GameCube-Link-Kabel, weil so viel Verwendungszweck gab es dafür ja nicht. Es gab ein richtig geiles Spiel, da habe ich damals, das war in meinem ersten Job in der Videospielbranche, als ich im Verlag noch gearbeitet habe, unter anderem mit Trant, da haben wir mal einen Tag lang dieses Pac-Man Versus gespielt.
Das ist so super.
Und es war so ein lustiges Spiel, das war damals, also später dieses Prinzip wurde auf der Wii U zum Beispiel mal aufgegriffen, bei dieser einen Nintendo Land Disziplin.
Das Luigi-Spiel ist doch so, dass der eine praktisch nicht, also der eine wird gejagt von den Geistern.
Das, genau, ja, genau,
das ist der Geist, dieses Luigi's Mansion-Spiel. Da haben sich viele dran erinnert gefühlt, dass Nintendo Land dann rausgekommen ist, ne?
Genau, das, da konnte man quasi vier GBAs an den GameCube, drei?
Nee, warte mal kurz.
Einer hat den Geist gemacht.
Einer spielt den Geist auf, ich glaube, der spielt auf dem GBA.
Der spielt auf dem GBA und sieht das ganze Pac-Man-Labyrinth und spielt Pac-Man, und die anderen spielen die Geister und sehen auf dem Fernseher aber nur in kleinen Quadraten ihren Bereich ziemlich eng außenrum und müssen sich dann absprechen. Und das war so lustig damals. Hammer.
Ich weiß aber auch gar nicht, war das hier nicht als Bonus irgendwo bei?
Ja,
das war
bei R-Racing.
Ach so, genau.
Ja, genau, da habe ich gerade drüber nachgedacht, bei diesem Spezial Ridge Racer, was nicht so Ridge Racerig war.
Das ist super, aber man unterschätzt das, glaube ich, immer, wie bei sehr vielen Spielen wurde das GBA-Kabel und der GBA auch praktisch.
Jetzt bin ich gespannt,
also ich Wind Waker war dabei.
Four Swords Adventures.
Four Swords.
Und Final Fantasy Crystal Chronicles.
Stimmt,
ja.
Und jetzt kommst du.
Das waren die Beispiele.
Das waren jetzt sehr viele. Ich glaube, ich muss weg.
Das waren jetzt sehr viele Spiele.
Ja, aber auf jeden Fall bekannte Spiele, sage ich mal. Und es gibt, glaube ich, noch mehr Sachen, wo das eingebaut ist.
Es ist eines der Beispiele, wo Nintendo natürlich gerne ihre Innovationen mal pushen möchte und machen möchte. Ich bin zum Beispiel nie in Crystal Chronicles so reingekommen auf dem GameCube, weil um das vernünftig zu spielen mit vier Link-Kabeln, mit vier GBAs noch dabei, und auch Four Swords hätte ich sau gerne mal ein bisschen mehr mit anderen Leuten gezockt, aber da war die Hardware-Voraussetzung ein bisschen viel.
Da war es halt ein bisschen cleverer bei dem Pac-Man-Spiel, dass halt wirklich nur ein GBA gebraucht wurde, dass man das miteinander verbinden kann.
Ich habe lustigerweise auch, ich weiß gar nicht.
So, was hast du in deiner schönen Verpackung? Ja, ich habe hier nur noch Rollenspiele mit dabei. Aber gucken, was Mark im Täschchen dann mit drin hat.
Ich erstmal weiter, ich muss mal kurz
funken. Also das GBA-Link-Kabel gab es, genau, bei Spirit Tracks will ich schon sagen, bei Wind Waker konntest du damit Tingle Treasure irgendwie Schätze suchen über Tingle, und der hat dir dann geholfen, Sachen im Wasser dann mitzufinden. Gab es denn sonst noch weiter offizielle Sachen, die Nintendo dabei gepackt hat? Und schön, das japanische Four Swords Adventure hier. Ich hatte auch, oh, und da sieht man hier hinten auch das Bild dann drauf, kannst du ja auch mal angucken, Fabian, das ist dann schön. Hier, nimm den GBA und den ja, und dann kann jeder...
Beim Spiel ist halt dann ein Kabel dabei, aber du brauchst halt mehrere dafür, ja, also musst du die Kabel auch noch haben, plus dann Leute, die da spielen.
Du wurdest irgendwann mal arm als so Nintendo-Fan zu der Zeit, brauchst ein Gamecube, brauchst aber 4 Gamecube-Controller für die 4 Anschlüsse zum Spielen, brauchst auch noch 4 GBAs mit 4 Linkkabeln. Ja. Damit du das vernünftig machen kannst.
Da kann ich gleich mal einhaken, was ich eigentlich ganz interessant finde, was Nintendo eigentlich so an innovativen Ideen schon damals rausgehauen hat, die dann irgendwann später, wenn die Zeit dann reif ist, nochmal aufgegriffen werden. Also wir hatten das ja gerade schon mit diesem Pac-Man, dass es auf der Wii U wieder aufgegriffen wurde. Und eigentlich war der GBA, der kam ja halt viel früher raus als der GameCube. Mhm. Es war schon sozusagen als Einheit geplant, dass die beiden Sachen interagieren können. Und das ist ja schon eigentlich dieses, kann man sagen, Second-Screen-Phänomen. Du meinst
quasi wie bei Nintendo NX?
Ey, ich sag nichts. Verdammt.
Wir haben da ja nur Spekulationen, wie das NX dann aussehen kann. Zumindest zum Aufnahmezeitpunkt. Wer weiß, wenn ich das in ein paar Tagen dann online stelle, kann ja sein, dass Nintendo schon alles dann darüber erzählt hat.
Meinst du, wie Sachen für Call of Duty leaken und so?
Ihr lest alles auf spoilermarkt.de. Da steht alles gesammelt.
Das ist ja der Twitter-Account, den folge ich ja auch. Aber es sei denn nur, da fängt eine neue TV-Staffel an, dann entfolge ich dir kurz.
Ach, ich erzähle schon gar nichts mehr. Ich bin schon total abgestumpft durch die PR-Sachen.
Wenn ich jetzt so an Hardware nochmal dann denke, die einzige andere, ja gut, eine Handvoll Spezialmodule gab es, ne? Also zum Beispiel jetzt das eine WarioWare, was hier in Europa nicht rauskam, das WarioWare Twisted, ja, was ein Quecksilber-Kipp-Funktion sozusagen, genau, hatte. Und das war irgendwie hier nicht rechtlich einhaltbar.
Ja, ich glaube, das Thema hatten wir schon mal, weil irgendwie kommt es mir so, dass ich dann auch irritiert war, weil es gab ja dieses Yoshi's Universal Gravitation und hatte das nicht genau den gleichen Kippsensor drin?
Ja, ich weiß nicht, ob es exakt der gleiche war oder ob sie da an der Technik was gemacht haben oder die haben das Quecksilber anders genannt. Ja. Zumindest von Twisted gibt es nur eine US- und eine Japan-Version.
Was aber auch so komisch ist, ich meine, wenn du den Bildschirm kippst, das finde ich bei Handhelds immer so doof, du hast gerade wirklich einen guten Blickwinkel und dann kippst das Ding und dann siehst halt wieder nichts da drauf, das ist nicht so clever.
Ja, und der Nachteil da in den Spielen war auch, gut, das konnten die da in dem Moment nicht wissen, das war mit späteren Revisionen dann schwierig, die Sachen zu spielen, weil die Modulslots unter Umständen anders angeordnet waren.
Wie bei Guitar Hero zum Beispiel, dass das Ding auf einmal nicht mehr ranpasst, der Gitarrencontroller hinten an den Slot.
Oh ja, ja, die
DS-Version von Guitar Hero.
Oh Mann, stimmt.
Aber bevor wir jetzt weitermachen, weil ich weiß jetzt natürlich nicht, was ihr noch an Hardware-Sachen jetzt erzählen wollt. Ich habe nämlich noch was ganz, ganz Geiles.
Ich wollte auch nicht deine Innovationsgeschichte eben abwürgen. Du kannst sie gerne noch zu Ende erzählen.
Achso, Innovation, genau. Komme ich jetzt auch gleich weiter auf den nächsten Punkt, weil ich habe noch was anderes mitgebracht, was ihr wahrscheinlich gar nicht kennt.
Okay.
Und was nämlich auch für eigentlich genau das macht, was Nintendo jetzt wieder macht. Und ich habe nämlich auch was Passendes dazu, um das zu belegen.
Okay, dann bin ich mal gespannt.
Jetzt kommt. Nein, ist auseinandergefallen. Oh nein.
Soll ich das Mikro mal? Kurz Mikro. Ich habe mal das Mikro kurz, bevor es wieder auseinanderfällt. Das ist die Überraschung.
Ich bin auch schockiert, Marc, dass du deine GBA-Spiele hier einfach so in den Pappverpackungen hast. Da müssen noch solche Hüllen außenrum, ne? Ja. Damit habe ich ja angefangen. Und das ist auch ein Geldgrab übrigens, wenn man anfängt, so originale Hüllen nochmal andere Hüllen zu packen.
Ist das der E-Card-Reader für den GBA oder was?
Den habe ich tatsächlich noch nie gesehen.
Okay, hier, ich gebe dir mal das Mic wieder, ich nehme mal rüber. Also, ach ja, stimmt, ich wusste, dass es einen E-Card-Reader gab, aber ich dachte, das wäre potenziell noch zu Game Boy Color-Zeiten, weil da gab es ja auch den Game Boy Printer und die Kamera dazu. Aber der E-Reader, stimmt ja, es gab doch die Bonus-Level für Mario Advance, ja, ne, für das Remake des dritten Teils. Diese Bonus-Level, die man über diese E-Cards dann...
Wie visualisierst du das denn mittlerweile für unsere Zuhörer jetzt? Das geht gar nicht mehr wie früher bei Game On, ne?
Nee, ich mache es, ich lasse die Leute blumig sprechen, obwohl, na gut, es wird ja noch eine Videoversion davon geben für die Leute, die den Sender gucken.
Hiervon?
Ja, die
es läuft. Hast du eine Kamera hier irgendwo stehen?
Nein, da kommt eine Grafik drüber, wo unsere Gesichter dann da sind. Jay, wenn du es merkst, bau hier was ein. Nee, macht er nicht. Der hört auch nicht rein.
Auf jeden Fall ist das, ich habe die Version, die mit Animal Crossing für den GameCube kam, Dobutsu no Mori. Und da kann man halt den GBA anschließen an den GameCube. Und das Coole ist daran, oder was jetzt eigentlich wahrscheinlich die meisten Leute heute kennen, sind diese Amiibo-Karten. Mhm. Und die gab es damals schon mit den Charakteren. Ich habe auch welche davon mitgebracht. Die sehen auch
genauso fast aus, oder wenn ich diese Karten hier sehe.
Und das Coole ist, man konnte halt verschiedene Towns-Melodien reinpacken. Und es gab auch andere Spiele. Ich gebe mal einfach meinen Ordner mit Karten davon. Und es gab wirklich fast auch 400 Animal Crossing-Karten.
Und du konntest so Spiele im Spiel freischalten, wie ich sehe hier bei Luna. Spiele,
genau, damals, ne? Auf dem Game Boy. Und was auch ganz interessant ist, man konnte Items, also weil die Amiibo-Karten haben ja heutzutage nicht so viel.
Hast du die Hüllen da dazu gepackt?
Ja.
Oder? Sicher ist sicher, ne?
Es gab ja nicht so viel Sachen, die man damit machen kann mit den Amiibo-Karten heutzutage.
Also der Code, den man liest hier auf den Karten drauf, du hast an den Seiten meist so einen Streifen.
Genau.
Ne? Das ist wahrscheinlich der Barcode, der da durchgelesen wird. Und du musstest, um irgendetwas damit freizuschalten, ob es jetzt in Animal Crossing NES-Spiele oder sowas waren zum Beispiel.
Du hast auch Items, dann verschiedene Sachen.
Oder Items
Sachen
oder was. Und aber es waren teilweise auch Spiele oder so. Ich glaube nicht nur freischalten, sondern die wurden damit ja eingelesen. Verdammt. Ne? Die Dinger. Und du musstest einfach wirklich eine Handvoll auch davon machen, damit der ganze Programmcode reinkommt.
Hast du die alle rausgeholt?
Ich habe sie nicht alle rausgeholt.
Achso, dann holen wir alle raus. Da sind nämlich auch noch diese typischen, wie heißt denn die?
Dobutsu no Mori.
Guck mal weiter runter, da sind...
eine Ente.
Nee, da sind noch andere Karten mit bei, ganz unten.
Vorsichtig.
Ist egal, ich kann die... Da.
Ah, da.
Und zwar Game & Watch Sachen gab es dafür auch und sowas. Gut. Und für Pokémon auch verschiedene Sachen. Ja, also es gab wirklich relativ viel in Japan davon.
Das
und jetzt
nochmal,
um auf die Innovationsgeschichte zu kommen, dass praktisch Nintendo damals schon das gemacht hat, was sie jetzt halt mit dem NFC praktisch nochmal wiederholen. Also das gab es, hat sich nur halt nicht in Europa und Amerika durchgesetzt mit den Karten.
Es ist so ein interessantes Novum. Also Leute haben Spiele auf Modul, Spiele auf CD, Spiele auf Q-Cards oder was auch immer. Hast auch Spiele mal einfach auf Spielkarten dann drauf.
Weil heute wie damals jetzt, glaube ich, kein Fan davon unbedingt bin. Ich bin auch heute kein großer Fan von den ganzen Amiibo-Sachen und diesen Amiibo-Karten, die sie heute verkaufen. Aber das ist ein
anderes Thema,
was hier jetzt nicht reingehört. Ich habe mir letztens aus Japan den ganzen Schwung gestellt, so eine 50er Blister-Packung und saß den ganzen Abend zu Hause und habe die Sachen dann einsortiert. Ja, ich bin krank, ja.
Hast du denn, holst du aber nicht eine zweite, damit die in der Packung bleiben kann, oder? Okay, das
können wir das Thema wechseln?
Das ignorieren wir dann mal. Hast du auch den goldenen Mario aus der Spitze? Ja, natürlich hast du den.
Ja, das Schlimmste, was ich zuletzt gekauft habe, was wirklich fast das Teuerste war, war dieser verdammte Mega Man, der goldene.
Aus der Legacy Collection,
ja, oder? Ja, das Problem ist, ich habe gar keinen amerikanischen 3DS, also ich kann das Spiel gar nicht spielen.
Das Spiel ist ja egal.
Diesen verdammten Amiibo gekauft, echt.
Okay, damit du dich jetzt nicht alleine blöd fühlst, ich habe mir zuletzt jetzt ein neuwertiges Mega Man X3 für Super Nintendo gekauft.
Oh,
sehr gut.
PAL-Version? Für welches System?
Für Super Nintendo.
Für Super Nintendo. Ich hatte es für den Saturn, aber ich finde es nicht mehr, leider.
Das ist sehr schade, weil es bestimmt auch was wert. Aber für Super Nintendo ist es echt crazy, was das für einen Marktwert hat mittlerweile.
Ja, also selbst alle Xs, so X2 und X3 sind einfach, das sind die letzten beiden, die es ja gab, X2 und X3 dafür. X1 natürlich auch, aber die sind saumäßig im Wert hochgegangen.
Du kannst es heutzutage fast kaum noch belegen, wenn ich es jetzt verkaufen wollte, dass es original ist, weil halt so in der ganzen Super Nintendo-Szene
die ganzen Repro-Geschichten.
Repros für Verpackungen und für Module halt leider so verbreitet sind. Aber ich will es auch, glaube ich, erstmal noch behalten.
Ja, also X3 ist ja auch gerade, also so zwischen den Kuriositäten, die nochmal im Ende der Super Nintendo-Ära rausgekommen sind. Ich bin auch immer noch beeindruckt davon, dass es einfach mal ein Street Fighter Alpha 2 für das Super Nintendo gab.
Ja,
was 5 Sekunden Ladezeit hat bei jedem Kampf, aber immer noch einfach eine beeindruckende Sache gewesen ist. Ja, ich glaube, hardware-technisch haben wir das groß eigentlich besprochen, was in GBA angeht. Von mir aus können wir gerne in die Spiele mal jetzt im Detail reingehen. Und ich bin mal durchgegangen, die Bibliothek. Der GBA hat so knapp über 1000 Spiele, die insgesamt rausgekommen sind. Ich weiß jetzt nicht, ob da schon die ganzen Varianten mit drin sind, ob es jetzt heißt, ob jetzt dann die Euro-, US- und Japan-Variante als 3 zählen. Aber ich glaube sonst eigentlich nicht. Das hört sich für mich zu wenig an.
Das wäre viel zu wenig. Es gab eigentlich sehr, sehr viele GBA-Spiele, weil es halt, wie du vorhin schon mal sagtest, es gab in dem Sinne zu der Zeit keine Konkurrenz für mobiles Spielen. Es gab keine andere Konsole und es gab keine spielfähigen Handys, also wirklich spielfähige Handys. Deswegen ist ja auch quasi jeder Publisher, jeder Entwickler, es gibt so eine unglaubliche Bandbreite und jeder hat damals quasi GBA-Spiele gemacht und deswegen gibt es einfach auch so eine riesige Masse.
Ja, ich habe exemplarisch mal geguckt, dass wir nach Möglichkeit keine Highlights hier übersehen und versucht, die Genres hier mal ein bisschen aufzufüllen. Es kann natürlich sein, dass wir den einen oder anderen wichtigen Titel übersehen haben, aber wir haben ja nie Anspruch komplett auf Komplexität, wollte ich schon sagen. Wie heißt das? Komplettheit? Kompletismus.
Vollständigkeit.
Auf Vollständigkeit.
Kompletismus.
Das klingt
wie eine Krankheit.
Ich leide unter, ja.
Das habe ich bei Amigos.
Das ist eher bei dir, Marc, dass du da unter Kompletismus dann leidest. Aber von den Sachen, die ich hier rausgesucht habe, ich glaube, die zwei umfangreichsten Genres, wo ich hier Sachen gefunden habe, waren tatsächlich Jump'n'Runs und Strategiespiele.
Strategiespiele wundert mich jetzt, aber wenn ich die Liste lese, nicht. Es sind alles gute Sachen.
Aber es sind alles gute, so interessante Sachen, aber es sind dann sau viele gewesen. Aber lass uns mal ein bisschen über die Jump'n'Runs im Speziellen sprechen. Ihr habt vorhin beide schon mal erwähnt, also können da gerne ein bisschen über die Ports, über die Umsetzungen sprechen, denn viele Sachen, gerade in der frühen Zeit, wurden A, Super Nintendo Umsetzungen gemacht und B, es kamen ja auch diese Famicom Minis oder die NES Classics, glaube ich, hieß es dann hier in Deutschland.
Cool, die Packungen sind super gewesen.
Genau, wo die so ein bisschen im Design wie die alten NES-Packungen waren, die schwarzen zumindest, jetzt nicht die silbernen, wo du dann NES-Spiele angepasst bekommen hast auf dem GBA-Bildschirm, ob es jetzt dann das ganze alte Super Mario gewesen ist oder dann die Zeldas und so weiter, also viele der Klassiker, die dann rausgekommen sind. Super Mario hat 4 Klassik-Umsetzungen bekommen. Ja. Super Mario Advance 1, lass mal gucken, ob ich es noch richtig zusammenbekomme. Das war ein Port von Super Mario 2, oder? Na, mit verbesserter Optik, also so im Stil, wie es war bei Super Mario All-Stars, aber mit der neuen Funktion, jeder hatte Stimmen.
Ja.
Sehr, sehr, sehr viele Stimmen. Wah, wah, ju, ja, hui! Alle 5 Sekunden. Und das kann potenziell ein klein wenig auf die Nerven gehen. Ja, stimmt. Aber spielerisch war es eine coole Sache, weil wir auch nicht so viele Ports von dem gesehen haben. Danach
Bis dahin.
Es gibt mittlerweile Fanpatches, wo du die Stimmen rauspatchen kannst, damit du es machen kannst. Aber spielerisch eine coole Sache, inklusive, da hast du ja, glaube ich, nochmal das alte Mario, das ganz alte Super Mario, dieses Gegeneinander Mario Brothers. Ne? Du weißt schon, was ich meine. Ne? Mit den Röhren,
Schildkröten.
Das mit den Schildkröten und so weiter als Bonus-Game mit dabei. Das zweite müsste Super Mario World gewesen sein. Ne, was dann einen Port bekommt. Das dritte, Super Mario Brothers 3 in der Advance-Version plus mit den E-Reader-Leveln, die dabei waren. Ne, dass du irgendwie nochmal so 40 von originalen Nintendo-Leuten gemachte Level, so eine Art Mario Maker von ganz früher, ne, gefühlt bekommen hast, wo du über E-Reader dann Level dazu packen kannst. Und das vierte müsste Yoshi's Island sein. Ne?
Nee.
Welches war denn das vierte?
Das vierte war Super Mario Bros. 3.
Ja. Ach, das vierte, und welches? Und
was das dritte war Yoshi's Island.
Okay, dann habe ich die beiden durcheinander bekommen. Aber dann denkst du, okay, wieso bringt er als viertes Mario Advance Super Mario 3 raus?
Ja, warum bringst du als erstes Super Mario Bros. 2 raus? Das war ja schon gar nicht angefangen, muss man sagen.
Vor allem die Titel, die haben einen immer total verwirrt dann dabei. Ja. Das war immer dieses Super Mario Advance 2.
Die wollten alles ein bisschen kreuz und quer machen und so weiter. Ey, aber es waren solide Umsetzungen. Ne? Natürlich, da hat man eben gemerkt, mit den Konzessionsentscheidungen, die du machen musst, wenn so ein Port vom Super Nintendo auf den GBA dann rübergeht, dass du teilweise ein bisschen kleineren Bildschirmausschnitt hattest, weil der GBA einfach eine andere Auflösung hat und du musst es ein bisschen größer darstellen, weil du kannst die kleinen Futzelfiguren sonst nicht sehen. Und okay, das hätte vielleicht noch in die Technikdiskussion reingepasst, aber ich fand persönlich immer, dass der Sound und die Musik so eine kleine Schwachstelle vom GBA gewesen sind, weil der hat keinen richtigen Soundchip oder was war so die Technik-Sache, aber der klingt für mich immer sehr dumpf und verrauscht in den meisten Klängen.
Ja, es gibt da viele Spiele, also gerade beim Fanlager so sagen auch, dass viele Final Fantasy VI zum Beispiel auf dem GBA, dass das riesige Unterschiede hätte zur Super Nintendo-Version. Ich hatte es nie so krass gestört, weil ich jetzt bei einem Handheld, dadurch, dass man es unterwegs benutzt und so, da lege ich jetzt nicht so einen Wert drauf darauf, dass es audiovisuell so ganz perfekt ist. Aber es stimmt schon, der GBA war dem Super Nintendo, was den Sound angeht, ein bisschen unterlegen.
Ja, es war auch diese gewohnte Klarheit, die man im Sound hatte von den alten Gameboy-Spielen. Ne? Die haben natürlich auch einen sehr simplen Sound gehabt, aber klar und sauber. Und beim GBA war immer so das Hintergrundgefühl, es rauscht dir, irgendwas ist dumpf. Und das war sehr schade, dass gerade in dem Bereich, wir lassen im Hintergrund zum Beispiel jetzt immer als visuelle Berieselung ein bisschen Metroid Zero Mission laufen. Und das sieht visuell ziemlich geil aus.
Ja.
Aber der Sound, wenn wir den parallel dazu anmachen, ist zwar auch cool, aber hat eben auch diese gewisse Rauschheit da nochmal mit dabei. Das waren die Ports zum Beispiel, auch ein weiterer Port, der zu Beginn rauskam, Super Ghouls and Ghosts, gab es eine Variante davon, auch für die Leute, die dann das Super Nintendo spielen, nicht hatten und den gleichen Voraussetzungen.
Ich finde es ein bisschen, also heutzutage auch kaum noch spielbar, ehrlich gesagt, das ist, hat ein bisschen so einen Klassiker-Charakter, aber ganz ehrlich, richtig Spaß.
Du meinst die GBA-Version?
Beide Versionen, oder? Auch Super Nintendo. Das ist schon eher, das ist für Leute, die spielen auch gerne Dark Souls, dann
wenn sie das mögen. Ja, okay, ich kann es nachvollziehen, ich habe Also nicht das Super Nintendo-Spiel, das habe ich damals sehr gerne gezockt, aber irgendwie bin ich auf den Trichter gekommen im letzten Jahr und ich spiele immer wieder gerne das Mega Drive Ghouls and Ghosts. Weil es ist eine ziemlich gute Umsetzung und irgendwas interessiert mich daran, weil ich es immer wieder gerne einlege und auch gerne immer wieder verliere. Wenn es dabei ist, da habe ich so die Spiele haben einen gewissen Schlag bei mir weg. Aber ich wollte es auf jeden Fall hier nochmal mit aufhören, mit dabei. Marc, ich kannte den einen Teil von Nintendo DS, aber es waren Japan-exklusive Jump'n'Runs, die für den GBA rausgekommen sind. Ich hoffe, dass ich es hier nicht falsch schreibe, aber ich glaube, ich habe die auch im GBA auch entdeckt. Starfy.
No? Ach so, ja, super. Ja. Das ist einer von den Nintendo-Maskottchen. Ist
die,
das
die nicht in Japan, hier rübergekommen
sind, die überhaupt
sind,
ne? Gar nicht irgendwie umgesetzt worden sind. Ein kleiner Stern, der sich durch verschiedene Verkleidungen immer wieder hervortut. Es gibt eine Robbenverkleidung, irgendwie so eine Austernverkleidung, hast du nicht gesehen. Super lustig und knuffig. Die Spiele sind nicht besonders schwer, wenn ich die richtige Erinnerung hatte. Ich hatte für den DS hatte ich auch auf jeden Fall mal ein Spiel davon.
War ein bisschen so die so leichte Kirby-Äquivalente,
genau,
ein bisschen.
Genau, ja. Ich glaube, deswegen ist es auch vielleicht nicht in anderen Ländern so bekannt gewesen, weil sich das ein bisschen so dann.
Meinst du, es wäre ein bisschen zu simpel gewesen, wenn wir noch ein Spiel, was im Kirby-Stil ist, also leichter, ja, mit ansprechender Grafik oder sowas, aber eben nicht für jedermann geeignet?
Genau, und Kirby hatte sich, glaube ich, auch dann schon ein bisschen etabliert, dass dann Starfy irgendwie nicht dann sozusagen rübergeschwappt
ist. Mich wundert es, also wenn ihr so einen kleinen Stern seht, ich dachte immer, oh, ist das der Bruder von Rista von Mega Drive? Aber ich war immer sehr interessiert daran, die mal in den alten Versionen zu sehen, das GBA-Spiel hatte ich, DS-Spiel.
Wenn ihr danach guckt, mal irgendwie online, dann sucht auf jeden Fall nach diesem Robbenkostüm, das ist einfach mega, mega knuffig.
Ist das Alien-Robbenkostüm?
Nee, das hat mehr Haare.
Ja, Jump'n'Run-technisch, wenn wir noch weiter gucken, was für Serien mit dabei waren. Mega Man hat ein paar Sachen drauf bekommen, Mega Man Zero im Speziellen. Ich dachte immer, es waren eigentlich 4 Mega Man Zero-Spiele, aber ich konnte jetzt 3 entdecken. Waren es 4 oder 3?
Boah, das weiß
ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall war es jede Menge.
Da gab es auch noch dann Battle Network oder war das
Excel genau, Transmission und sowas. Battle Network ist dann, das sind unter den Rollenspielen habe ich gesehen, da werden wir darüber dann quatschen. Die hatte ich dann auch hier, die Battle Network.
Ist das Excel Transmission?
Das Mega Man Excel, Rockman Excel hieß es auf Japanisch.
Also genau, deswegen, ich habe das nämlich in Japan gesehen und habe mich nur gewundert, warum das so verramscht wurde, aber es ist wohl nicht so gut angekommen.
Ja, es ist einigermaßen gut angekommen, da können wir aber gleich drüber quatschen. Die Mega Man Zero-Dinger natürlich nicht den Mega Man-Charakter selbst, sondern Zero, der eingeführt wurde mit seinem Laserschwert, mit den langen blonden Haaren, der Sidekick in Anführungsstrichen aus den Mega Man X-Spielen.
War mal ein bisschen so wie Raiden, fand ich irgendwie so, ja, der hässliche, den man nicht spielen will.
Stimmt, aber der Raiden-Vergleich ist gar nicht mal so schlecht aus Metal Gear Solid, es war so die actionigere Variante, ne, dass du auch eben diese Nahkampfsachen hast und es waren dann mehr so ein bisschen so die Action-Varianten der Sachen, die man auf dem GBA spielen konnte. Auch durchaus ziemlich gute Spiele, auch mit einem ziemlich hohen Schwierigkeitsgrad ausgestattet. Donkey Kong Country hat Ports bekommen von Teil 1, 2 und 3.
Da bin ich jetzt nicht gespannt auf Fabians Meinung dazu, ob die wirklich sauber umgesetzt waren, weil du ja so ein derber Donkey Kong-Fan bist.
Aber die sind auch ein Beispiel dafür, dass die technische Leistungsfähigkeit einfach dann doch nicht ganz dem Super Nintendo unter Umständen entsprach, weil die sehen nicht so gut aus. Wenn du die direkt vergleichst mit den Super Nintendo-Varianten, wirken die auch ein bisschen ausgewaschen. Da fehlt so ein bisschen diese Plastizität, die am Super Nintendo auch vorhanden war. Ich finde aber trotzdem, dass es an sich kompetente Umsetzungen waren. Ich glaube, es gab auch irgendwie ein paar Veränderungen. Ich weiß leider jetzt nicht mehr im Detail inhaltlich, was das war. Es hatte irgendwie dezent Bonus-Content. Ich kann das gleich nochmal recherchieren, während ihr über das nächste Spiel sprecht. Also im Grunde genommen ganz gut und cool und kann man auf jeden Fall auch spielen, aber ein bisschen hinter den Super Nintendo-Originalen zurück.
Mhm. Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe die ganze Zeit diese Melodie von Starfy irgendwie im Kopf und habe mich gefragt, wo ich das irgendwie gespielt habe. Und zwar bei Donkey Konga ist der Soundtrack ist davon der Soundtrack drin.
Mit dabei.
Und fantastisch, ich liebe diesen Song. Müsste ich dir mal geben irgendwie.
Müssen wir mal geben, ja, ich check mal. Vielleicht ist es ja was ich hier nochmal kurz reinschneiden kann. Marc, hast du mal die Gelegenheit gehabt, ein paar der Sonic Advances zu spielen?
Ja, aber ich war irgendwie ehrlich gesagt nie ein Sonic-Fan so richtig. Und ich fand auf dem kleinen Bildschirm, weil du halt relativ wenig siehst von der Umgebung, fand ich das immer sehr, sehr schwierig, bei hoher Geschwindigkeit dann irgendwie den Gegnern auszuweichen.
Es gibt einen ganz, ganz schrecklichen Sonic 1 Mega Drive-Port auf dem GBA. Also das zählt jetzt nicht zu den Sonic Advance-Sachen dazu, sondern es ist so, bevor Sega angefangen hat, Sonic wirklich auf alles umzusetzen, war man noch gespannt auf, oh, Sonic 1 jetzt auf einer Nintendo-Konsole, aber Bild sehr stark reingezoomt, es hat geruckelt, es hat gezuckelt, du konntest nicht vernünftig steuern und das war echt ein grausamer Port, den der GBA bekommen hat. Das soll man auf jeden Fall meiden. Die Sonic Advance-Dinger wurden von einer kleineren Firma namens Dimps gemacht, die für so ein bisschen wie Tose, also japanische Entwickler, die eben viel Auftragsarbeiten macht für die Firma oder die Firma oder die Firma. Und Dimps hat, glaube ich, auch diverse Dragon Ball Prügelspiele oder irgendwie solches Zeug dann verantwortet. Und die haben aus den Sonic Advance Sachen so eher wieder den Geschwindigkeitsfaktor reingetan. Ich fand die Animation immer sehr cool bei den Advance Dingern, weil Sonic sah cool aus, hatte mehr Animationsphasen als sonst und die Level waren alle wirklich auf Highspeed ausgelegt. Ich habe jetzt den zweiten und dritten nicht so ausführlich gespielt, den ersten ein bisschen länger. Ich fand es durchaus interessant, durchaus cool. Es war kein direkter Ersatz für richtig große Sonics.
Ja, das ist halt, wie gesagt, dem geschuldet, dass man halt wirklich nicht viel sieht vom Level und sich nicht drauf einstellen kann, wo man jetzt irgendwie auf den nächsten Gegner reinrollt oder so. Mhm. Deswegen fand ich das eher ein bisschen frustig dann immer.
Ja, das ist das Ding immer bei dem GBA, wie gesagt, dadurch, dass man oft mal, selbst wenn es Ports oder Umsetzungen gewesen sind, das Bild war immer ein bisschen reingezoomt, damit man die Figuren nicht so dann klein sieht. Aber bei einem Jump'n'Run ist das fast immer tödlich gegenüber, weil damit fehlt dir dann die Übersicht oder du läufst in Gegner rein. Auch super Beispiel auf dem Game Gear, Sonic 1. Mhm. Na, das war das gleiche Spiel, das auf dem Mars-System gekommen ist, aber damit das Sonic größer aussieht auf dem Bildschirm, wesentlich kleinerer Bildschirmausschnitt und der Schwierigkeitsgrad ist exponentiell höher bei der Version, weil du nicht siehst, wo du da teilweise hinläufst. Das ist immer so dann die Kunst hinzubekommen auf einem Handheld und auch auf dem GBA. Ich habe hier auch noch Wario Land 4 notiert. Das war aber nicht nur Jump'n'Run, sondern so ein bisschen Adventure-mäßig, oder? Habe ich es richtig im Kopf? Das war auch irgendwie, wodurch du die ganzen Bildschirme durch musst mit Wario und dann irgendwie so kleine Mini-Aufgaben erledigen. Ist es nicht so gewesen?
Nee, also ich bin immer gedacht, dass Adventure-Elemente relativ straight Jump'n'Run war.
Ja?
Auch, ja.
Auch, ja.
Mit verschiedenen Helmen, die man dann irgendwie aufsetzen könnte, wenn das gewesen ist.
Das muss das mit den Helmen sein. Ja. Das ist auch eines der Ambassador-Games, ne? Die du dann auf dem 3DS bekommen hast, wenn du zu viel gelatzt hast, wenn du zuerst gekauft hast. Das war ja auch so ein Ding, ne? Das war ja beim 3DS, wenn du das zuerst gekauft hast und dann haben sie ja relativ schnell so einen Price-Cut gemacht und da gab es für die Leute, damit ihr nicht enttäuscht geht, da gibt es die sogenannten Ambassador-Games. Jeder kriegt 10 GBA-Spiele umsonst zum Download, wenn er dann vom Frühjahr an, direkt von Anfang an ein DS hat und den auch beweisen kann mit so Kassenbon oder wie auch immer mit der Seriennummer. Und da ist es eines der Spiele, die dabei ist. Kann man übrigens immer noch keine offiziell kaufen im 3DS.
Das wundert mich auch, weil die ganzen Spiele, die ich jetzt auf meinem 3DS drauf habe, dass viele davon einfach überhaupt noch nicht verfügbar waren. Minish Cap war da, glaube ich, auch mit bei.
Genau, Minish Cap, Etisan, Fire Emblem, die F-Zeros. Also dabei eigentlich eine ganz gute Mischung. Mhm. Nintendo hatte gesagt, dass damit das auf dem 3DS möglich ist, die wollen ja auch diese ganzen anderen Features haben, dass du das Menü über drüber haben kannst mit Save States und das. Und das ist wohl technisch gerade so möglich, dass sie lauffähig sind. Du kannst ja auch nicht im GBA-Modus auf dem 3DS das Suspend-Feature anmachen. Also du kannst nicht dann das Ding zuklappen, dass es weitergeht, weil es dann eben komplett in einem eigenständigen Modus läuft. Und das haben sie anscheinend immer noch nicht gelöst. Vielleicht, so wie es bei dem Super Nintendo jetzt machen, ne? Jetzt, wo sie die bessere New 3DS-Technik haben, dass es irgendwann möglich ist, aber wer das da spielen will, der muss sich leider von Anfang an 3DS gekauft haben.
Ich finde es einfach mega schräg, dass so eine Sachen dann nicht vernünftig emuliert werden können, beziehungsweise so eine technischen Defizite da herrschen, dass du nicht vernünftig irgendwie das Ding zuklappen kannst.
Mhm. Also. Ja, stimmt.
Ich habe das Spiel, was wir uns hier dann gerade angucken und auch die Castlevanias, die hier drauf sind, eigentlich könnte man die eben als, wie willst du sie nennen, Metroidvanias, Action Adventures und so weiter, aber im Grunde, es sind ja im Grunde Jump'n'Run Games, die Metroids und als auch die Castlevanias und ich würde sie dann gerne in der Kategorie dann einmal behandeln. Du hast zwei ziemlich gute Metroid Games bekommen. Ich war persönlich immer mehr ein Fan von Zero Mission als von Metroid Fusion, wobei ich habe jetzt als für die Wii U nochmal die ganzen GBA-Spiele rausgekommen sind. Da kommt ja relativ häufig was dann dazu raus. Leider nicht immer mit den deutschen Texten. Übrigens, ich gucke in deine Richtung, Golden Sun. Hat keine deutschen Texte auf der Wii U, was nicht so nice ist. Aber Metroid Fusion war quasi das vierte Metroid insgesamt, was rausgekommen ist, was ein bisschen storylastiger gewesen ist, hat so einen gewissen Alien-Touch gehabt mit einem vom Parasiten infestierten Anzug, der dich verfolgt, wie so eine Art Nemesis von Resident Evil 3. War ein ziemlich cooles Game, sah optisch gut aus, war mir einen kleinen Tacken zu redelastig und ich fand persönlich, da hatten wir die Diskussion vor, du hast Super Metroid gespielt, aber für dich ist es nicht ganz so gut gealtert.
Ich weiß nicht, ob ich das so öffentlich sagen kann, aber ja, ich finde einfach,
nicht.
Ich finde viele Super Nintendo Spiele nach wie vor cool, ich habe mir jetzt einige für den New 3DS geholt, ich finde aber Super Metroid fällt für mich schon ein bisschen ab gegenüber anderen Größen dieses Metroidvania-Genres wie Symphony of the Night. Ich finde es ein bisschen kryptisch manchmal. Ich finde es nicht so klar ersichtlich, was man jetzt gerade machen soll als nächstes. Und ja, ich finde auch den Walljump, das zum Beispiel diese Diskussion hatten wir
der
ja schon
Walljump jetzt
mit Eddie irgendwann mal. Das ist alles ein bisschen, das ist noch nicht so polished wie spätere Metroidvania-Spiele.
Das Tolle übrigens, da Ede hat ja auf dem Sender nochmal Super Metroid durchgespielt.
Ja, ich kenne dieses Video,
was jemand auf Twitter verlinkt. Hat auf Twitter, also einer der Zuschauer hat ein Video dazu gebaut aus dem, ich glaube, den uralten Metroid-Podcast, den wir noch 2009 gemacht haben. Oder
ich glaube, es war ein Super Nintendo-Podcast, kann das sein?
Oder es war im Super Nintendo-Podcast.
Da, wo er mich dann nicht ausreden lässt und sagt, wie easy der Walljump ist und so.
Das,
und
okay, da war es da draußen. Ne? Ja. Genau, dieser Clip wurde ausgezogen, da sieht man, wie Ede am Walljump dann versemmelt, wobei man da auch sagen kann, Ede hat es auf der Wii U mit Emulation also gespielt, plus unser Fernseher hat ein Delay und ich glaube, Ede war in dem Moment nicht schlau genug zu sagen, ich gucke auf dem Screen unten drauf, weil das habe ich bei Metroid das habe ich bei Metroid Fusion dann machen müssen, dass ich des Öfteren mal auf dem kleinen Screen raufgeguckt habe und nicht auf meinen großen Fernseher zum Spielen, weil du da einfach nur einen Frame-Delay hast.
Ja, aber wobei, macht das Sinn, dass du auf dem Gamepad bei der Wii U weniger Delay hast, weil das Signal muss ja erstmal wireless von der Konsole an den Monitor geschickt werden, dabei entsteht doch auch schon ein Delay, oder?
Eigentlich ja. Also ja, du hast recht, aber es ist schon ausgemessen worden und es ist tatsächlich ein Frame insgesamt, den du hast. Krass. Also ein Frame gegenüber den Originalen und je nachdem, wie dein Fernseher eingestellt ist, natürlich nochmal ein bisschen mehr dazu. Du wirst immer genauer auf dem Gamepad drauf sehen können, um dann selber zu spielen.
Ich stelle mir das gerade vor, wie Ede sich total abfuckt, weil das nicht klappt.
Ja, ich persönlich mag das Kryptische bei Super Metroid und für mich, ich mag Symphony of the Night auch mindestens genauso gerne, finde aber, dass das Super Metroid vom Level-Design stärker ist, weil es viel auch über das Level-Design dann ausmacht. Du musst dir die Welt genau angucken. Es sind eigentlich alles da, was du wissen musst. Du musst nur wissen, wie du es lesen kannst und dich an so gewisse Sachen gewöhnen. Da fand ich, Metroid Fusion war ein bisschen simpler gestrickt.
Ist auch sehr linear, finde ich, für ein Metroid-Spiel. Also wenn ich da drüber nachdenke, dann erinnert mich das eher so an hier Other M oder so irgendwie, auch mit diesem, dass du immer wieder in dieses Hub zurück musst und von da aus geht's dann wieder in einen anderen Bereich rein.
Es hat die meisten Connections zu Other M, eben weil du ja auch diese ganze Story, die dann du in der Vorgeschichte in Other M mitbekommst mit Adam und der die KI dann spielt in Fusion und die anderen Kollegen und so weiter. Also es war so der Vorbote in Sachen, dass es eben ein bisschen regellastig ist. Nichtsdestotrotz, auch wenn es ein bisschen linearer ist, du hast zwar die Hub-Welt, von der du dann überall hingehen kannst. Schönes Level-Design mit dabei, ein paar echt coole Ideen.
Fandest du die Gegner nicht ein bisschen nervig, dass praktisch immer diese Parasiten irgendwelche Sachen im Level dann oder in dem kleinen Abschnitt, wo du bist, dann erst befallen und dann musst du sie wieder rausschießen?
Ja, du musst dich umgewöhnen, weil es ja ein anderer Ansatz war als mit den Metroids. Ich fand, der Anzug ist sau hässlich. Ja. Diese gelb-blaue Kombination, die du auch in Metroid Prime freischalten konntest.
Wollte ich gerade sagen, wenn du die beiden miteinander verbindest, dann kriegst du nämlich auch den Fusion-Anzug.
Da war Prime die Verbindung, genau. Aber wer will damit den Metroid Prime spielen?
Aber wo du gerade Zero Mission auch gesagt hast, ich fand das eigentlich relativ stark. Also im Vergleich auch, dass ja eigentlich mehr oder weniger ein Remake vom Ur-Metroid plus am Ende noch eine kleine Zusatzepisode, wo man sie dann im Zero-Suit spielt.
Zero Mission ist
wo
super.
Wo sie halt mit einer Waffe rumrennt, halt nur mit diesem Betäubungslaser.
Also wenn man mit Metroid oder Super Metroid nicht mehr so direkt warm werden kann, also hattest du Zero Mission mal gespielt?
Ja, die fand ich beide auch super auf dem
Und ich hab's vor 2 Jahren nochmal durchgespielt während des USA-Fluges und das ist auch so ein Ding, wenn du das normal spielst, kriegst du es auch in so 5-6 Stunden durch. Ah, sehr gut. Hast du die aus meinem Schrank genommen?
Nein,
hast du die.
Meine.
Alles klar, weil ich habe hier exakt die gleichen hier.
Echt? Ach so, wusste
ich nicht. Ja, da sind sie. Original im Karstadt gekauft.
Ja, jetzt hast du die aber nicht rausgenommen hier, weil sonst dein ganzer Schrank wieder zusammenfällt.
Nein, ich habe sie jetzt erstmal hier rausgenommen, weil ich habe den gerade einsortiert, weil all meine Final Fantasy Spiele erstmal wieder rein mussten.
Das muss aber ich aber ehrlich mal sagen, ne? Ich bin eigentlich Besseres gewohnt von dir. Normalerweise haben wir immer ganz, ganz viele Spiele hier auf dem Tisch liegen und jetzt Gregor seinen ganzen Kram nur im Schrank drin.
Ja, vor allen Dingen hat er aber, das muss ich jetzt auch mal kurz erzählen, er hat die GBA und die Gameboy-Spiele unten stehen in den fragilen Pappschachteln, hat aber diese DS-Spiele in den stabilen Schachteln oben drauf. Du weißt schon, was das für den Wert deiner Schachteln und den Kantenverschleiß und die Verbiegung dieser Pappschachteln bedeutet. Ne?
Also von Gregor würde ich auch keine GBA-Spiele kaufen.
Die Pappschachteln sind wesentlich stabiler als die leicht gebauten GBA-Schachteln.
Niemals. Als die DS-Schachtel meinst du?
Die DS-Schachtel, entschuldige. Die sind leichter gebaut als das. Außerdem sieht es für mich so besser aus. Ich bin ein visueller
Mensch. Ja, aber du darfst sie nie mehr aus dem Schrank nehmen, die GTA-Spiele. Die sind verbogen wie so ein Auto nach dem Unfall.
Die sind nicht verbogen.
Doch, das ist doch der innere Monk in dir, oder?
Ja, da reden wir nochmal, wenn wir nachher für einen Preis verhandeln. Werden wir nochmal drüber quatschen. Metroid Fusion, cooles Spiel. Zero Mission, ein sehr tolles Remake und kann man auch heutzutage gerne noch gut spielen. Und ey, es sieht grafisch gut aus, egal ob man es auf dem kleinen oder großen Schirm spielen kann. Es spielt sich gut mit dem Controller, mit dem Steuerkreuz selber. Also man kann eigentlich nicht viel ankreiden. Die kleine Bonus-Episode, die dazu gepackt wurde, am Ende auch eine sehr coole Überraschung, also zur damaligen Zeit gewesen.
Und eine Sache, das ist auch noch neu gewesen, wie wir es gerade sehen, dass man sich an Wänden so festhalten konnte, dass man dran hängen bleibt, dass man nicht wirklich rausspringen musste. Da haben sie auch inhaltlich irgendwie ein paar Sachen verbessert und an der Steuerung verändert.
Ja, also ich kann nicht genug Gutes über Zero Mission sagen und für mich auch eines der Top-Games auf der Plattform dann drauf. In dem Umkehrschluss die Castlevania-Geschichten, ich will nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Wie viele und welche von denen habt ihr gespielt?
Alle habe ich gespielt.
Ich auch.
Fand auch, dass die alle super waren. Der Sprung war nochmal relativ groß von Circle of the Moon, die Area of Sorrow und
Harmony of Dissonance.
Die waren Grafik, deutlich besser. Die sahen super aus. Das Circle of the Moon war noch so ein bisschen kleinteilig, die Figuren waren sehr klein, es war sehr dunkel, aber danach die zwei, das sind super gute Spiele.
Das fand ich auch, dass das erste davon wirklich, die Animationen vom Hauptcharakter waren halt echt noch ein bisschen, die sahen nicht so aus, als ob sie wirklich in der GBA-Grafik angekommen sind.
Es waren kleinere Figuren, mich haben sie ein bisschen erinnert, ich weiß nicht, ob ihr die Castlevanias auf dem Gameboy gespielt habt, die Castlevania Adventures, und die hatten ja eher auch, wenn du dir die Charaktere und die Gesichter angeguckt hast, die waren fast schon wie so runde, Stecknadelköpfe, so ein bisschen, man kann es so ein bisschen so bezeichnen, und auch die ganz Kugeln, die da rausgeflogen sind. Und diesen Look hatte ungefähr Circle of the Moon. Es hatte noch dieses Stecknadelköpfige dran. Aber dafür, dass es das erste im Symphony of the Night Spiel ist, was du dann nochmal spielen kannst, schön umfangreich und spielst du auf dem GBA-Player oder auf späteren Hardwares besser als auf dem alten, weil es einfach scheiß dunkel gewesen ist. Es hat einen gewissen hohen Schwierigkeitsgrad, finde ich. Also ich finde es kniffliger als die anderen beiden. The Circle of the Moon, speziell so, wenn du zu späteren Gegnern dahin gehst, aber auch ein schönes Spiel. Ich würde auch die anderen beiden als besser und höher einstufen. Harmony of Dissonance, da ist der Name ein bisschen Programm, weil die Musik, die Musik ist überambitioniert leider für den GBA Soundchip, weil da hat man wohl kompositorisch ein paar Sachen probiert, die nicht so gut zusammenkommen. Ich denke mal, da wurde es vielleicht auf einer anderen Hardware mal programmiert und dann denkt, okay, wenn wir die Teile dazu packen, aber Dissonanz ist da leider wirklich der Name. Oft.
Harmony of Discord.
Ja, ey, und auch der Hauptcharakter, wie heißt er? Just Belmont, glaube ich, ne, der Weißhaarige und sowas, der sieht auch ein bisschen zu hell aus, ne? Er hebt sich so merkwürdig ab, grafisch, von dem Rest ein wenig. Aber dafür ist es ein sauschnelles Spiel, weil du auch so eine schöne Dash-Funktion hast und quasi durch die Level durchjodeln kannst, beim Harmony of Dissonance. Also ich habe immer noch meinen Spielstand drauf, 200% durchgespielt. Beide Schlösser, die dabei sind. Aria of Sorrow ist für mich das Stärkste nach Symphony of the Night. In dem Stil.
Ich kann die beiden danach dann nicht so auseinanderhalten, was mir jetzt da besser gefallen hat.
Ja, es gab Aria of Sorrow und Dawn of Sorrow war dann der direkte Nachfolger davon, das erste, was auf dem DS rausgekommen ist, was auch cool ist, aber so innovationstechnisch, was den Levelaufbau angeht, mit den Seelen, die du einsammeln kannst, wo du jeden Gegner dann sozusagen zu eigenen Waffen daraus machen kannst.
Ja, da wurde ja auch das DS-Feature dann eingebaut, dass du halt diese Dings
Das war bei Dawn of Sorrow. Guck mal, das ist auch einer der Punkte, warum ich Dawn of Sorrow nicht so ganz gut wie Aria of Sorrow finde, also den DS-Nachfolger nicht so gut finde, weil das war eines der früheren DS-Spiele und da war eben noch der typische Zwang, wir müssen irgendetwas Touchscreen-mäßiges machen. Es gab nichts Dümmeres, fand ich, als du machst einen Bosskampf und damit er nicht wieder die Energie voll bekommt, musst du dann irgend so eine Rune da drauf zeichnen. Ey, du spielst in der Bahn mit dem Teil, ja, und dann spielst du so, hast die beiden Hände an Knopf und Steuerkreuz und musst dann entweder den Stylus rausholen, damit du es präzise machen kannst oder hoffen, dass du mit deinem dicken Patschefingern dann vernünftig diese komische Rune anzeichnen kannst.
Na, sei mal froh, dass du nicht reinpusten musstest und irgendwie Flöte spielen drauf,
okay,
so
das
bei
war,
Spirit Tracks und
das
so.
Das war aber, ja, bei Phantom Hourglass. Ich habe mich auch nicht getraut, in der Bahn da rein zu pfeifen oder einfach, ey, du stehst, aber auch, ich habe versucht, in der Bahn zu spielen. Also ich habe kein Problem damit, in der Bahn Handheld zu spielen, aber ich stelle mich da jetzt nicht hin und mache
da muss
kann ich gleich einweisen lassen.
In die Fußgängerzone setzen zu den Panflöten-Jungs.
Aber ja, ey, drei coole Spiele. Man kann mittlerweile, glaube ich, sogar alle auf der Wii U als Download sich holen. Mein Aria of Sorrow ist mittlerweile, glaube ich, seit 6 oder 7 Jahren bei Ede.
Mittlerweile. Ach, wie so manche Spiele, ne?
Wie so manche Spiele. Er hat noch meinen Dragon Quest 8. Ich glaube, er hat noch mein japanisches Shadow of the Colossus irgendwo noch rumliegen. Und ich glaube, die Redaktions-PS2 muss noch bei ihm sein.
Wo du das gerade erwähnt
hast. Ja, wir hatten meine Redaktions-PS2.
Mit den Spielständen. Bei Super Nintendo-Spielen habe ich das wirklich bei einigen, dass die Batterien nicht mehr funktionieren. Ich weiß gar nicht, wie das bei den Modulen ist, ob man die leicht auswechseln kann, weil bei den Super Nintendo-Modulen ist es leider nicht so einfach, wie ich das gedacht habe.
Hast du
das
mal probiert?
Ja, furchtbar. Ich kann überhaupt nicht löten. Ne?
Es ist, hast du eins kaputt gemacht oder hat es geklappt dann im Endeffekt?
Ich musste das dann weggeben. Das hat jemand anders für mich wieder repariert. Ich bin leider echt ein bisschen lötbehindert.
Zum Spinecard-Bügeldienst hast du dir abgegeben, der Batterielötdienst.
Der kann
das
alles. Auch
mein Stand ist es, dass die GBA-Spiele wie viele der N64-Teile nicht auf eine klassische Batterie gesetzt haben, sondern mit EEPROM gespeichert haben. Also irgendwie, dass du dann nicht so klassisch batteriegestützt hattest, sondern über so dann andere Speichermöglichkeiten das gemacht hast und deshalb die wesentlich länger haltbar sind. Aber es kann natürlich auch sein, dass es irgendwie eine Techniksache ist, die mal zu Beginn erwähnt wurde und dass du nicht die klassische Batterie drin hast bei den GBA-Sachen.
Die GBA-Spiele haben Batterien leider drin.
Bin ich auch der Meinung, ja. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob die Spielstände jetzt noch bei den ganzen Sachen sind. Wahrscheinlich wirst du deinen
Zumindest bei meinen sind sie zum großen Teil noch drin. Das Gute ist, wenn ich hier jetzt übers Retron 5 dann abspiele, der kann ja die Spielstände auslesen da draus, dass ich sie dann absehen kann. Und bei vielen der Super Nintendo Sachen sind sie weg mittlerweile. Da ist ja auch die 20-Jahres-Grenze übersprungen. Bei den GBAs kommen wir jetzt zu den 15 Jahren. So selbst bei den ältesten Sachen.
Das kann sein, dass das Retron auch total super. Also wegen Spielständen und so wäre das wahrscheinlich
schon eine lohnende Anschaffung. Es war schön, seine alten Spielstände wieder zu entdecken, wenn man die alte Hardware nicht mehr da hat. Jetzt weiß ich auch, dass ich bei Soleil auf dem Mega Drive 4 Spielstände drauf hatte. Der eine hieß Schumacher, der andere hieß Lasagno und Chiriaco hatte ich einen Charakter. Also
Forza?
Ist echt? Forza. Also ich weiß nicht, warum. Oder es war der von meinem Kumpel, ich weiß es nicht mehr. Das ist
eine tragische Vergangenheit, Gregor.
Ich weiß es nicht.
Fan von so einem Fußballspieler?
Es tut mir leid, da kann ich nicht so viel machen. Ja, Jump'n'Run technisch, es gab ein Clodoir, dafür Empire of Dreams, das habe ich ein bisschen gesehen, das war nicht ganz so gut wie das Klassiker. Ja,
fandest du das? Das war super, ich habe es durchgespielt. Es gab auch noch ein zweites, irgendwie Dream Tournament
Tournament irgendwas, aber es war nicht mehr ein Jump'n'Run, ne?
Das habe ich nicht so genau gespielt, aber das erste Empire of Dreams, das war echt auch ein cooles Clodoir-Spiel.
Ich kann mich nur noch erinnern, dass ich mit dem ersten und zweiten auf dem PlayStation ein bisschen mehr Spaß hatte als mit dem, aber sagt natürlich nicht, dass es ein schlechtes Spiel war.
Ja, also ich fand's gut.
Demgegenüber, hier hatte ich noch notiert Lady Sia, aber ich glaube, das ist mehr, ich habe mehr an, wie heißt es nochmal, Shantae gedacht, aber das ist ja ein Gameboy-Spiel, ne, und Lady Sia, glaube ich, ist
mehr an deinen Speedrandale-Kollegen gedacht.
Ja, es ist seine Frau, Lady Sia. Es ist dann, 2 Kirby-Spiele hatte ich hier noch notiert, aber ich war nie bei Kirby so weit drin, dass ich konkret aussagen kann, Nightmare in Dreamland und Amazing Mirror. War Amazing Mirror das mit den ganzen Kirby-Klonen, die mitgesprungen sind?
Oh, Alter, fragst
du mich was? Ich weiß es nicht mehr. Es sind sau viele, hat es gegeben. Oh, warte mal. Ich will das jetzt einmal reinschmeißen, weil es mir einfällt. Es ist kein Jump'n'Run, aber ich habe es hier nicht notiert. Hamtaro, Ham Herzschmerz.
Das war überraschend gut.
Das war geil.
Das war so ein Kuriosum irgendwie. Ich weiß leider nicht mehr genau, was das war.
Also
ein Genre, aber ich weiß, dass ich es mal gespielt habe. Ja, aber irgendwie fand ich das Spiel witzig.
Oder gab es nicht eine Serie zu?
Ja, es gab eine Serie und eine TV-Serie. Als die Serie gekommen ist, dass das Ding rauskam, meine Schwester war damals 3, 4, 5 Jahre alt.
Und die hat das gespielt, alles klar, Gregor.
Nein, wir haben das zusammen gespielt. Also das erste Paper Mario zum Beispiel, haben wir gemeinsam gespielt. Und das war genau so ein Ding, vor allem, weil sie dann Hamtaro oder so geschaut hat. Es war ein Action-Adventure, wo du die Hamstersprache lernen musst durch spezielle Verben, die du dann sprichst und die dann nach und nach so Ham Ham bedeutet das oder Puki Puki, keine Ahnung, bedeutet irgendwie sowas. Und das war ein schönes kleines Action-Adventure, ich glaube sogar so vom Miyamoto oder zumindest vom Team bei Miyamoto.
Hast du das denn in der Bahn gespielt?
Das habe ich nicht in der Bahn gespielt, das haben wir daheim am Gameboy Player. Ham
Ham, Puki Puki, alles
das
klar.
Das haben wir am Gameboy Player gespielt. Ich wollte es nochmal erwähnen, weil ansonsten schreien dann alle auf, was ist denn mit Hamtaro?
Ja, das werden bestimmt ganz, ganz viele dann sich herunterschreiben, dass sie danach fordern.
Ja, es kann ja, also es gibt auch eine Hamtaro-Lobby. So ist es.
Eigene Webseite.
Ich will es nur mal erwähnt haben. Es gab verschiedene Umsetzungen oder Versionen von Spielen. Es gab einen Crash Bandicoot dafür, The Huge Adventure, ein Sidescroller, den ich mir angeguckt habe vorhin. Ich wollte es der Vollständigkeit halber mit reinzuholen. Es gab ein nettes Prince of Persia. Hieß zwar The Sands of Time, aber war ein Sidescroller Jump'n'Run anstatt dafür. Und ich habe das eine Spiel, würde ich gerne noch erwähnen. Das habe ich hier unter Jump'n'Runs gepackt, aber das würde man vielleicht eher unter Action-Titeln dann ganz gut parken können. Ninja Cop. Ja, oder in der Japan-Welt oder in der US-Version besser bekannt als Ninja 5-0.
Das ist ein sehr seltenes oder teures Spiel mittlerweile.
Ziemlich seltenes. Ich ärgere mich heute noch. Ich habe das häufiger mal in den Grabbelkisten gesehen
damals. Ja, ist schade, weil ich habe neulich erst in einem Videospielforum, wo wir auch alle unterwegs sind, wurde eins für 200 oder 250 Euro verkauft.
250 oder sowas. Marc, du kannst mir ja gerne mal diese Hardcore-Gaming-Hefte geben. Ich glaube, da ist Ninja 5-0 sogar dann ein Artikel mit dabei. Es ist quasi so ein bisschen inoffizielles, so Strider-mäßiges Game. Ja, da habe ich es, glaube ich, hier sogar. Da,
Ninja Cop, Ninja 5-0. Hier steht Mischung aus Shinobi und Bionic Commando.
Oder sowas noch mit dazu. Bionic Commando natürlich mit dem Seil mit dazu packen kannst. Und ja, es war auch nicht jetzt vom offiziellen Shinobi-Team oder sowas, aber das war so ein cooler kleiner Action-Titel, der bei allen vorbeigegangen ist, den keiner so richtig sich gemerkt hat damals, aber heute jeder gerne spielen würde. Leider auch keine Download-Version oder sowas.
Komisch, habe ich auch in mehreren Listen, weil ich einfach nur mal reingeguckt habe, was auf GBA-Spielen jetzt noch so interessant war, war das auch drin, Ninja Cop. Und hier habe ich gerade eine Zeitschrift, eine alte, irgendwie mitgebracht und da steht drin, dass man den Spielstand nicht löschen konnte.
Okay.
Safe-Game-Spielstand, was auch das ziemlich ist, ungewöhnlich ist.
Alter, aber das bedeutet auch, dass du nochmal abnorme Preise für ein Modul verlangen kannst, wo der Spielstand noch nicht dann drauf oder drauf ist. Also wo du sagst, ja, das kostet nochmal 100 Euro extra.
Ich glaube, das letzte Mal, dass sowas passiert ist, dass man Spielstände nicht löschen konnte, war doch irgendwie hier Biohazard, Resident Evil auf dem
DS, Deadly Silence. Das ist aber auch, ist ein Feature, was man nicht unbedingt reinpacken sollte.
Tolles Feature, ja.
Ja, ja. Aber ich wollte es hier nochmal erwähnt haben. Ja, und natürlich diverse Ports, Umsetzungen, Mickey's Magical Quest 3, dies, jene, schieß mich durch. Also man wird mit Jump'n'Runs mehr als zugeworfen.
Würdest du den Metal Slug und so einfügen auch da?
Ja, ich habe die hier unter Action gemacht, so diese Run-and-Gun-Sachen, da würde ich da, also die würde ich hier nochmal dann mit beifügen, aber du wolltest noch gerade
kurz sagen. Ja, ich wollte nur sagen, bei diesen Disney-Ports, die du gerade hattest mit Magical Quest, da waren ja auch einige echt coole Sachen drunter, zum Beispiel ein Riesenfan nach wie vor von dem Aladdin-Spiel.
Mhm. Das war das Super Nintendo Aladdin, ne, oder?
Genau. War das für einen Gameboy, für einen Mega Drive nicht immer sehr viel geiler?
Das war doch viel besser. War, glaube ich, mehr so ein Grafik, also es war kein Blender, aber ich glaube, die Grafik war deutlich besser.
Die Grafik war besser.
Aber das Spiel war, glaube ich, am Super Nintendo besser, wobei man sich da
auch schwierig streiten kann. Also ich persönlich tendiere auch ein bisschen mehr zu Mega Drive. Das Spiel war von Virgin, hatte die Grafik war herausragend da, es war aber ziemlich schwer, also saumäßig schwer. Das Super Nintendo-Spiel war ein bisschen weniger schwer. Ich hatte es auch, da war ich ein bisschen enttäuscht, ich hatte es ausgeliehen übers Wochenende von der Videothek und ich war nach 2 Stunden am Ende.
Das war mega kurz.
Eines der ersten Spiele von Shinji Mikami. Na, also das und Goof Troop. Das sind die Dinger, die er gemacht hat bevor. Und ich hatte ihn vor anderthalb Jahren mal zum Interview zu Evil Within. Und da habe ich ihn nochmal gefragt, sag mal, wie war das damals mit Aladdin? Ja? Ist es, wie kommt man denn, dass man erstmal Aladdin macht und dann Resident Evil? Er hat gesagt, ja, Capcom hat mich gezwungen.
Ich glaube, er hat nicht gelogen dabei, oder?
Er hat wahrscheinlich nicht gelogen, da war nicht so ganz der Enthusiasmus, aber immer noch ein cooles Spiel, was dabei rumgekommen war. Marc, du hattest ja erwähnt und ich habe dich jetzt hier einfach mal grob unter Action gemacht, da können wir auch Run and Gun oder irgendwie dann sonst was sagen, aber es gab natürlich in der Form von den Lauf- und Baller- und Spring- und Mach-Action-Spiele einige mit dabei. Metal Slug Advanced, ich weiß jetzt nicht, war das eine Mischung aus Leveln von den anderen Metal Slugs oder war das ein eigenständiges? Da bin ich mir nämlich nicht mehr ganz sicher. Das hast du ja auch ganz gerne gehabt für Handheld-Sachen. Die haben einfach mal von Teil 1, 2 und 3 von Spielen Level genommen, neu umgestrickt, dazugebaut. Bei den Megamans war es ja immer so.
Bei Metal Slug weiß ich das echt überhaupt nicht, aber ich das ist auch überhaupt nicht mein Spiel.
Aber die waren auch cool portiert. Ich habe da mal eins gespielt von.
Ich fand die immer zu schwer, also und mir zu, weiß ich nicht, ich bin da nie mit warm geworden. Also ganz viele von meinen Freunden lieben die auch und schwören da drauf, jetzt gerade wegen den ganzen
SNK ist ja wieder zurück, ne? Hast du mitbekommen? Also die heißen jetzt wieder auch SNK offiziell und machen ja jetzt wieder richtig, also nicht eigene Konsolen wieder, aber die wollen primär richtige Games machen und nicht MOBAs mit King of Fighters Charakteren und Pachinko-Maschinen.
Oh Gott.
Da ist dann wieder vorbei. Ja, aber ich hätte auch gerne mal wieder mehr was Metal Slug-mäßiges. Was ich überhaupt nicht empfehlen kann, ist das Shinobi dafür. Es heißt auch Shinobi, aber ist weder ein Port des Arcade-Games oder hat mit anderen Sachen zu tun, es ist von einem westlichen Studio ein Spiel einfach gewesen, was sie Shinobi genannt haben, ohne Zusatztitel, ohne etwas. Und es ist so einer der schwächsten Titel. Ja, man merkt, dass es nicht von dem originalen Team ist oder von Leuten, die zumindest Verständnis von der Serie haben. Es spielt sich nicht so gut, es sieht nicht so gut aus. Also Shinobi nicht zugreifen. Auf dem GBA. Im besten Fall. Doom 2 hattest du erwähnt, so Ego-Shooter-mäßig gab es einige Umsetzungen, einige
Ports. Es gab viele gute Sachen eigentlich. Es gab auch Duke Nukem Advance. Duke Nukem gab es dafür, Doom 1 und 2. Ich überlege gerade, es gab viele so alte Sachen, die für den GBA nochmal umgesetzt wurden.
Die nochmal, weil das 3D-Scaling eben besser war als auf dem SNES.
Es war einfach flotter. Ich glaube, die hatten da teilweise ganz gute Engines für, mit denen sie das am GBA abspielen konnten. Da war aber auch ein Nachteil, wenn ich mich jetzt, glaube ich, dran erinnere, Doom war auch relativ knifflig zu steuern, weil die Tasten halt recht limitiert waren.
Das nicht. Ja, also ich hätte maximal gedacht.
Digitalkreuz, ne?
Ja, also.
Ja, gut, wobei das Doom konntest du eh noch nicht nach oben unten gucken.
Das genau.
Ist nicht so schlimm.
Also meine Vorstellung wäre jetzt maximal, dass du. Dass du mit links und rechts auf dem Steuerkreuz dann strafst und dann mit L und R dich drehst und dann ballerst und reloadest oder so mit den anderen Sachen.
Ach, theoretisch vielleicht. Dein.
Also das wäre jetzt, ich habe es jetzt nicht gespielt auf dem GBA, ich habe es nur ein bisschen gesehen, aber das wäre so meine Vorstellung, wie die Steuerung funktionieren würde, dadurch, dass du die Tasten da so drauf verteilt hast.
Gott, ey, ich fand Ego-Shooter ja noch nie so richtig gut, aber ich kann mir das vorstellen, dass es echt dann so ein bisschen grafischer Brei und dann irgendwie noch Steuerung hakelig, das ist jetzt nicht so.
Ach nee, grafischer Brei, also natürlich war das schon ein Brei, aber es lief halt echt einfach relativ flüssig, also das war echt nicht so schlimm, wie man denkt, das wäre jetzt nichts, was ich jetzt über einen Gameboy Player am großen Fernseher spielen würde, aber auf dem Display war so ein Doom schon echt nett dann, und du sagtest eben schon, es gab ja auch das, den Doom-Vorgänger gab es auch in der Version für GBA, und es gab noch eine ganze Menge andere Sachen, an die ich mich jetzt nicht mehr im Detail erinnere, wie Dark Arena hieß irgendwie eins, es gab Serious Sam Advance, das war auch ganz, na okay, das war nicht mehr ganz so gut, aber auch okay. Also das,
aber komisch, dass man wirklich, du hast es ja vorhin gesagt, dass nicht nur alle Publisher, sondern auch wirklich alle Genre umgesetzt worden sind auf dem GBA. So, dass wirklich eigentlich jeder Spieler was hatte, was er irgendwie drauf zocken
konnte. Also wirklich,
du
wirst kein Genre finden, was nicht repräsentiert ist auf dem GBA, auf die eine oder andere Art. Und selbst wenn es technisch ganz unmöglich erscheint, also ich will sowas wie V-Rally nochmal kurz reinschmeißen, weil wir Racer später ein bisschen sprechen werden, aber das hat ja eine voll ausgearbeitete 3D-Engine mit Polygonen, die du sogar einigermaßen flüssig dann spielen konntest auf dem GBA. Haben sie mal gemacht.
Ja.
Einfach mal, was funktionieren kann. Bei diesen Action-Running-Guns habe ich hier noch notiert, es gab von Contra 3, also Contra Advance CX, haben sie es genannt, eine Umsetzung. Dafür in den ganzen Super Nintendo-Umsetzreigen natürlich immer noch eines der Top-Games für mich persönlich auf dem Super Nintendo, Contra Spirits, glaube ich, ne? War der japanische Name von Contra 3, von Super Protector. Weißt du, mit Arnold Schwarzenegger vorne auf der Packung. Oder denke ich an das?
Spirits?
Ich glaube, es muss Spirits sein auf dem Super Nintendo, ne?
Ey, oh Gott, ey, jetzt fragst du mich wieder.
Egal. Ich will da auch das Fass nicht aufmachen. Es gab eine Fortsetzung von Gunstar Heroes, was ich cool fand. Also ich war auf dem Mega Drive einer meiner Lieblingstitel, die ich gern gespielt habe von den Action-Sachen. Es gab ein Gunstar Heroes Advance, was eben dann nochmal von Treasure sozusagen zusammengebaut und gemacht wurde, gerade in dem Kontext, dass du ein kleines System hast, wo du eigentlich gedacht hättest, okay, kann das funktionieren? Viele kleine Projektile, viel Zeug, was da abgeht. Also sie haben tatsächlich ein richtig nettes Sequel daraus gemacht, was mittlerweile, es kann sein, dass es auch ein bisschen selten ist, war aber auch ein gern gesehener Gast in den Grabbelkisten hier in Hamburg, was mal für einen Zehner mitnehmen kann.
Wo du gerade Treasure gesagt hast, es gab noch ein anderes Spiel, was in, achso, hast du,
okay. Ja, aber ja, sag es, ich glaube, es ist das, worauf du ansprichst.
Astro Boy.
Genau.
Omega
das war toll. Super.
Und das ist richtig, richtig geil gewesen, weil es halt eine Mischung aus Shooter und genau, es halt Jump'n'Shoot war. Und richtig, richtig gute Grafik gehabt. Und Treasure ist eigentlich immer ein Garant für so Action-Spiele, dass die recht cool sind.
Ja, es ist schade, dass die eigentlich so, das Letzte, was wir von denen gesehen haben, waren ja leider nochmal die, also leider in Anführungsstrichen, weil danach nicht mehr viel gekommen ist, Sin and Punishment 2 gab es da und noch diese Xbox 360 Download-Fassung von Guardian Heroes und das ganze andere Zeug, was da gekommen ist. Aber leider sind die nicht mehr als Firma wirklich existent. Ich glaube, der Name liegt noch beim Firma-Chef. Also der hat noch die Rechte und so weiter dran, aber es existiert nicht mehr wirklich die Teams, die dann alles gemacht haben. Das ist sehr schade. Ich hätte mir zumindest gewünscht, dass die vielleicht irgendwie in Platinum Games aufgegangen wären oder sonst was, weil so ein bisschen der Spirit dann drin ist. Aber das Astro Boy ist einer der herausragenden Titel, der gern genommen wird. Und im Grunde kann man ja eh sagen, wer die Astro Boy, das Franchise oder die Mangas oder so weiter nicht kennt, im Grunde ist es ja auch die Inspirationsquelle für die Megamans gewesen. Weil Megaman ist ja quasi Astro Boy ohne Lizenz. Was du bekommen hast, nur mit Mega Man kann man es nicht direkt vergleichen, das Spiel hier, weil es schon eher einen anderen Action-Baller-Anteil hat und sehr cool gemacht auf dem GBA.
Ja, das.
Bevor ich es nachher vergesse, wo wir das jetzt gerade von diesen technisch ausgefallenen Spielen hatten, du hast V-Rally angesprochen, das ist mir jetzt eingefallen. Ich habe jetzt nochmal geguckt, es gab viele so Sachen, vielleicht ziehen wir das, ach nee, wir sind jetzt schon neun drin. Ich will das nicht überspringen, dass wir jetzt mal zu den Rennspielen oder so kurz gegangen wären.
Wir können da gerne zu den Rennspielen hingehen. Weil
da habe ich eh nicht so einige super bemerkenswerte viel. Sachen. Es gab auch, was auch auf dieser V-Rally-Engine basierte, war Stuntman für den GBA. Und das habe ich da durchgespielt und das wäre richtig geil. Das kam nämlich viel später als die Version, damals war schon PS2 aktuell. Und da gab es ein Jahr später noch Stuntman und das war richtig cool umgesetzt für GBA. Das sah richtig nett aus. Also heutzutage auch nicht mehr unbedingt. Aber damals war es echt cool. Und ich habe da jetzt auch nochmal gelesen, das ist hier so ein Artikel, der sich im Speziellen damit auseinandersetzt über die 3D-Fähigkeiten des GBAs, dass der ja schon, ich weiß gar nicht, ob wir das einleitend gesagt hatten, nicht, dass es so klang, als wäre der GBA auch eine 16-Bit-Konsole gewesen, es war eine 32-Bit-Konsole. ein 32-Bit-Gerät grundsätzlich.
Ja.
Und dass er schon so auf einem Level war, was noch über den Sachen lag, die davor bei Heimkonsolen 3D waren, wie zum Beispiel das 32X oder der Atari Jaguar, konnte der GBA schon bessere Sachen. Und falls ihr da auch nochmal die Gelegenheit habt, ich weiß nicht, ob man überhaupt noch irgendwo GBA-Spiele ab und an mal sieht, wahrscheinlich auf Flohmärkten in irgendwelchen Krabbelkisten. Ja. Also Stuntman ist auch ein richtig cooles, nettes Spiel und basiert auf der gleichen Engine wie das V-Rally 3,
okay, was du schon angesprochen hattest. Ich wäre tatsächlich gespannt, das mal zu probieren, weil Stuntman auf der PS2 hat mich getötet. Also vom Schwierigkeitsgrad her und alles, das ist ein Spiel, wo ich heute noch Schüttelfrost und Albträume bekomme.
Ich habe es durchgespielt. Das ist leider so ein Genre, was mich relativ stark anfixt. Also
warum ich habe es auch durchgespielt. Es hat mich trotzdem ermordet.
Ja, warum mich auch Dark Souls, ich probiere ja auch gerade zu spielen, ich scherze ja immer nur darüber, dass mir das nicht gefällt. Du stirbst halt im laufenden Band und musst es immer und immer wieder retryen, einfach die gleichen Sachen. Und das hat mir bei Stuntman irgendwie Spaß gemacht. Dann habe ich es im GBA auch mal durchgespielt. Stuntman,
wirklich, es kann man aber mal empfehlen, die Leuten, die so diese Repetition bei Dark Souls gefällt, einfach wo du versuchst, das Ding auswendig zu lernen. Stuntman kann so fies und gemein und präzise sein, ja, also unnötig präzise das Gefühl, und ich musste immer dran denken, Leute, wenn ihr solche Stunts beim Film macht, niemand sagt, du musst 5 Minuten lang den ganzen Film machen, wenn du am Ende dann einmal in die falsche Richtung fährst, kurz, ist es vorbei und du musst den ganzen Film normal drehen. Aber wenn man das so machen würde, dann wäre Stuntman das Spiel, was für rauskommt. Das Ignition gefiel mir dann übrigens danach nicht, also zumindest hat mich nicht mehr so gepackt, der Nachfolger, der dazu gekommen ist. Wenn wir bei den Rennspielen gewesen sind, ich habe hier eine Handvoll notiert von Note, also es gab dann so solche Sachen, die dann nochmal technisch dann draufgegangen sind. Das bekannteste und erfolgreichste ist natürlich das Mario Kart, was dafür rausgekommen ist, das Super Circuit. Das fand ich gar nicht mal so schlecht. Nee, das damals cool. Für unterwegs. Es sah gut aus, hatte die Scaling-Fähigkeiten vernünftig verwendet. Und ich meine, war es das erste Mario Kart nach dem Super Nintendo-Ding? Ich glaube, das N64 war davor. Ja, stimmt. Aber seit langer Zeit dann eben das erste Mario Kart.
Ja, also heutzutage stinkt es ein bisschen ab, wenn man es mit dem DS oder dem 3DS Mario Kart vergleicht, da ist es nicht so gut. Mhm. Aber für damalige Zeit war es ein super cooles Mario Kart.
Es ist das, was am nächsten dem Super Nintendo Mario Kart zumindest gewesen ist, wer auf 2D Bitmap Sachen gestanden ist. Ein cooles Ding. In dem Kontext nenne ich auch ein Spiel, was ich mit meiner Schwester gerne gezockt habe damals. Das war Konami Crazy Racers oder YY Racing in der japanischen Fassung hieß es.
Das war für die PS1?
Ich glaube nicht. Es war sowas mit Goemon und so drin.
Genau,
so.
es war Mario Kart des Konami-Franchises, ja, wo du dann lauter Konami-Charaktere wie Goemon und andere hattest. Und es hatte immer diesen catchy Intro-Song. YY Racing. Also ja, aber das hat man noch im Ohr, wenn man es dann gespielt hat. Es ist für mich das Äquivalent auf dem GBA von Street Racer gewesen. Ja, so ein Mario Kart-artiges Game, aber was nicht ganz Mario Kart war. Aber
besser. Also Street Racer war eigentlich ziemlicher Schrott, wenn man ehrlich ist.
Ich habe es auch noch gern gespielt. Es hat keine Batterie gehabt, das hat mich genervt. Aber ich habe es trotzdem gerne gespielt damals, weil man ja nicht so viel Zeug dabei hatte. Es gab 2 F-Zeros dafür. Das eine war der erste Titel, der dafür rausgekommen ist. Es müsste das Maximum Velocity gewesen sein, das allererste GBA-Spiel, was überhaupt rausgekommen ist. Ein schönes Spiel, grafisch sehr aufwendig, ist leider eben dann nie so erfolgreich gewesen, dass man sagen kann, dass das F-Zero-Franchise dann wieder viable geworden ist, dass Nintendo dann sau viele Spiele produziert hat. Es gab trotzdem ein Sequel dafür. Ich weiß nicht, ob es kam offiziell in Europa raus, das GP Legend.
Das kam, es gab nämlich noch ein drittes Spiel und das kam aber nicht mehr raus.
Das war es. Also zumindest eins, was ich noch, ist
Climax, in Japan geblieben. Glaube ich, hieß das, und das kam nur noch in Japan raus.
Die beiden, GP Legend und Maximum Velocity, ich glaube, GP Legend hat ein bisschen mehr Story-Fokus mit Cutscenes und allem drum und dran. Die kann man auch beide auf der Wii U drauf spielen. Also da gibt es die auch mittlerweile als Download dafür, und ja, schade, die hätte ich auch gerne für unterwegs. Da würde es ein bisschen mehr Bock machen. Wenn wir mitnehmen. Und hier notiert hatte ich noch, der Vollständigkeit halber, Penny Racers oder Koro Q Advance. Eine Umsetzung auch. Ich glaube, wo kann ich das her? Kannte ich das von der PlayStation 1 her? Penny Racers. Aber zumindest...
Ja, ich glaube, der Name, dieses Koro Q, das kommt mir eher von PS1 bekannt vor.
Irgendwas, ja. Ich glaube, ich hatte es auf der PS1 gespielt. Und deshalb habe ich das hier nochmal erwähnt. Aber Racer-mäßig hatte ich jetzt nicht so viel, was mir da herausgestochen ist. Es gab so eine Handvoll Top-Down-Varianten, deren Namen ich nicht mehr so direkt im Kopf habe. Also sowas in der Form wie das F1 GP Legends auf dem Gameboy, auf dem alten, ihr wisst schon, wo man nur von Top-Down die Grafik sieht, und dann hat man die kleinen Mini-Autos, die dann herumjodeln. Also es gibt auch einige Spiele in der Form, die hier vorhanden sind. Lass mal gucken, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Wir können über die Puzzle-Games mal ein klein wenig sprechen. Und Puzzle in der Richtung hat es natürlich die üblichen Verdächtigen und so weiter. Es gab es ein offizielles Tetris Advance oder es war nicht mehr von, ich weiß gar nicht mehr, wie die Rechte dann da gewesen sind oder wer. Es gab
auch diverse Tetris-Varianten.
Ja, für mich war es also ganz merkwürdig. Auf dem GBA habe ich wenig Tetris gespielt, obwohl ich, also zumindest ist mir nicht so geläufig, dass ich da viel gezockt habe, obwohl Tetris für mich eins der Go-To-Games auf Handhelds ist. Ich habe auf dem alten Gameboy ohne Ende Tetris gespielt und auf dem DS saumäßig viel.
Weil mehr als Polarium oder so irgendwas?
Ja, mehr als Polarium. Also ich mochte auf dem DS das Tetris, DS Tetris, das war super. Da gab es immer einen schönen 200-Line-Modus, habe ich gemacht, vom Einpennen. Oft einfach, um mal dann abschalten zu können. Ja, dann war ich auch geschafft mental und konnte danach einpennen. Und das nicht Every Extent Extra, wäre das nochmal diese Tetris-Attack-Variante Planet Puzzle League.
Ja.
Die habe ich sau gern auf dem DS gespielt. Aber auf dem GBA habe ich hier drauf notiert, weil jetzt habe ich hier wieder die Seiten gewechselt, aber es gab einen Nachfolger zu Donkey Kong 94 oder besser gesagt einen inoffiziellen, nämlich Mario vs. Donkey Kong. Oh.
Ist das schon das mit den Minis gewesen?
Das Mini-Ding müsste der zweite sein.
Die Minis kamen erst später, aber ich weiß, dass es auch sehr cool war. Hat mir super viel Spaß gemacht, also dass Donkey Kong 94 auf dem normalen Gameboy damals war ein hammermäßig
gutes Spiel. Mit das Beste auf dem Gameboy, finde ich, ja. Ich
muss leider sagen, dass diese ganze Serie Mario vs. Donkey Kong, die wurde später ein bisschen runtergewirtschaftet. Also da hat mit jedem Titel so ein bisschen das Interesse abgenommen und auch die Qualität ist, glaube ich. Und später war es eher so ein bisschen sowas Lemmings-artiges.
Genau, du hattest so mit, als dann March of the Minis oder wie die Sachen heißen. Ja. Ich kann da auch nicht mehr auseinanderhalten, ich welcher Teil nicht. War noch GBA, wer war DS. Auf dem 3DS gab es vielleicht jetzt auch noch eine Download-Variante.
Ein Download-Titel dann mal. Aber das erste war auch noch richtig gut, Mario vs. Donkey Kong.
Genau, das ist übrigens auch unter den Ambassador-Titeln dabei. Also wenn jemand diese 10 Games runtergeladen hat, wird es dann da auch spielen. Ich fand es nicht ganz so stark wie das Donkey Kong 94, weil das ist einfach vom Level-Design her, vom Aufbau, wie es ausschaut, immer noch eins der besten Games, die man auf Handhelds bekommen kann. Vielleicht hat es auch ein bisschen dazu gepackt, du hattest diese ein bisschen hässlichere Render-Optik jetzt, ne? Also dieses komische, wo man auch Mario versucht hat, in diesen Super Mario RPG und Donkey Kong Country-Stil ein bisschen zu packen. Und so ganz so gut wie das schön gezeichnete sah es für mich persönlich nicht mehr aus. Ich habe hier Mr. Driller 1 und 2 notiert. Das war ja auch nochmal ein bisschen anders gelagerte Puzzle-Games, wo du, ich verwechsel das auch immer ein bisschen mit Drill-Dozer, wenn ich dann darüber nachdenke. Die Mr. Driller-Dinger, da hattest du ein kleines Mannequin mit einem Bohrer und du musstest sich von oben runter bohren. Ist es irgendwie die Tochter von Dick Duck gewesen, storymäßig? Irgendwie sowas.
Das ist auf jeden Fall auch so ein Klassiker.
Es war so ein Namco-Ding, was storymäßig mit Dick Duck verbunden war.
Gab es das auch auf Dreamcast und so? Es gab es irgendwie auf allen Konsolen, ne? Mr. Driller?
War es auch auf dem Dreamcast drauf? Ich kenn's auch noch irgendwie auf hauptsächlich. Jeden Fall auch. Vom GBA aus. Apropos Dreamcast, es gab eine Umsetzung von Choo-Choo Rocket dafür. Die habe ich auch ein bisschen auf dem GBA drauf gespielt. Noch auch ein Game, was perfekt geeignet ist für sowas eigentlich. Also
ist das mit den Mäusen mit der Katze?
Genau, die Mäusen, die Katzen und die Raumschiffe. Ja. Du weißt ja, jeder das Spiel auch sich geholt hat, hauptsächlich, damit er die Internetfunktion dann benutzen kann.
Das war irgendwie, glaube ich, bei meinem Dreamcast dabei. Und ich habe es, glaube ich, einmal reingepackt, habe es aber nicht gerafft.
Choo-Choo Rocket ist super. Ja? Also ich sage, ich lasse da nichts auf Choo-Choo Rocket kommen. Es gibt eine schöne GBA-Umsetzung mit dazu. Weiß nicht, habe ich das hier unter Puzzles, aber ich müsste es eigentlich hier irgendwo aufgeschrieben haben, aber eigentlich ist es ein Puzzle. Kudu.
Ah, super Spiel.
Ja, danke super. Übrigens, Fabian, du hast mir noch das Modul geschenkt vor einiger Zeit.
Ja, stimmt. Ist das das, was du für das Nerdquiz dann benutzt hast?
Nee, ich wollte es benutzen, aber hardware-technisch habe ich es nicht an unsere Regie dran bekommen, deshalb habe ich das über andere Wege dann gelöst, aber ihr kennt es vielleicht als das Stäbchenspiel vom Nerdquiz
in der
letzten
Spiel.
Staffel.
Ich glaube, das hat auch eine Funktion mit der Gamecube-Version zusammen irgendwie gehabt, dass man da Sachen freischaltet.
Ja, guck mal, was da oben, ganz oben auf dem Stapel
liegt. Habe ich schon gesehen,
Kuro-Kuro in Squash
ist das. Aber das ist, glaube ich,
das ist der Nachfolger der
Game. Das ist rein Japan, ne? Das gab es nicht in
Europa. Ja, das Kuro-Kuro in Squash gab es nur in Japan. Es gab auch einen zweiten Teil von Kudu. Ich kann keine
Ahnung sprechen. Kuro-Kuro-Rin.
Nee, es hat keine Funktion, habe ich mich getäuscht.
Es hat, glaube ich, ja, Kuro in Squash. Also das haben wir ja auch mal im aktuellen Nerdfest gesehen, die GameCube-Fassung, wo wir das einmal in der Runde gespielt haben. Was übrigens sehr cool ist, dass man ja, lass ruhig, was ist da reingefallen? Meine Kopfhörer?
Das sind die Kopfhörer.
Sind meine Kopfhörer in die Gulaschtüte gefallen?
Scheiße, nee.
Entschuldigung. Naja, es kann passieren. Je nachdem, wie wir die Sachen
super getroffen.
Dann dahin packen. Aber auch neben F-Zero war das Kudodin. Dieses Spiel war das zweite, was insgesamt rausgekommen ist auf dem System. Und es ist eins der Games gewesen, die nur in Japan, nur in Europa erschienen sind. Also das ist ja auch manchmal von denen welche, weil die Amis kannten es überhaupt nicht. Und finde ich, es ist ein Top-Game. Also auch in der Version, es gab einen Japan-exklusiven Nachfolger und dann eben den nochmal Teil 3 dann auf dem GameCube. dann mit dazu. Und wer diese ganzen heißer Drahtspiele oder sowas mag, mit Puzzle-Elementen und alles, finde ich super cool ist es geworden. Es gab ein sehr schönes Super Monkey Ball dafür, merkwürdigerweise. Ich hätte auch gesagt, dass es technisch nicht funktioniert.
Hat das nicht auch einen Kippsensor drin gehabt, weil wir vorhin drüber gesprochen
Super
haben?
Super Monkey Ball Junior. Ich weiß gar nicht mehr, ob es einen Kippsensor hatte. Es hatte aber volle polygonale Grafik, die sogar einigermaßen flüssig war. Ja? Und das ist ein Ding, was ich nicht unbedingt auf dem GBA erwartet hätte, dass aber es so funktioniert.
Das ist ja nur wirklich prädestiniert dafür, dass man einen Kippsensor drin hat in dem Scheißspiel.
Aber ich glaube, es war noch vor der Zeit, bevor die Module solche Erweiterungen hatten.
Ey, also du musst auch sagen, Super Monkey Ball ist kein Star Fox. Da kannst du es nicht erwarten, dass es nur mit dem Kippsensor dann laufen lässt. Es gab einige Spielvarianten von bekannten Serien. Es gab einen Boulder Dash dafür. Ja, für coole Leute, die es noch als Werner Flaschbier erkennen.
Ja, das war super.
Auf dem Amiga habe ich es gespielt. Auf dem Amiga, auf dem C64. Das sind ja die Spiele, wo man dann sozusagen zu Diamanten hinkommen muss und man muss dann Dreck abgraben, indem man da durchgeht und man muss aufpassen, dass die Steine nicht auf einen rauffallen.
Aber
also,
auf die mal Gegner draufhauen, weil dann Diamanten draus werden.
Weil die Flaschbier. Das Flaschbier, das Werner Flaschbier. Das müssen wir mal in Retro-Club zeigen, ne? Flaschbier Werner.
War das eigentlich ein offizielles Spiel oder war das irgendwie so ein gehacktes Ding?
Ich glaube, es
irgendwie?
War so ein gehacktes Spiel. Es müsste ein Hack des originalen Boulder Dash gewesen sein, aber ich habe es auch hauptsächlich als Werner Flaschbier nur gezockt. Damals auf dem C64. Ein Bomberman gab es dafür, ein Bomberman Tournament ist dafür rausgekommen. Und ich habe hier noch, es gab ein Combo-Modul, Dr. Mario und Puzzle League zusammen.
Mhm, stimmt.
Dann mit dabei. Natürlich Puzzle League, das, was wir als Tetris Attack kennen. Ich habe es, wie schon erwähnt, lieber auf dem DS gespielt. Da gab es dieses Planet Puzzle League als separates. Für mich neben Tetris DS das Beste auf dem System da, was so Puzzle-Games angeht. Aber nur, wenn du einmal im Flow drin bist, das ist so das Beste an diesen ganzen Puzzle-Games. Wenn du einmal so richtig weißt, wie sie funktionieren, wie sie laufen, dann machst du einfach nur wie so ein Zen-Meister. Wenn es läuft und funktioniert. Aber das sind die Puzzles, die ich hier notiert habe. Rollenspiele, können wir auch mal ein bisschen hier drüber gehen. Natürlich eigentlich quasi das Genre, was ich sammle. Rollenspiele und Action-Adventures ist das fast nur noch, was ich da habe. Ich habe meine Sammlung vor einiger Zeit auch verkleinert, deshalb sind sie da nicht mehr so viele hier nicht mit dabei. Die Pokémons sind natürlich, ja, die erfolgreichsten und größten Spiele. Ich habe hier, glaube ich, auch noch notiert. Das sind auch die meistverkauften Spiele auf dem GBA gewesen. Das sind
12 Millionen oder so
irgendwas? Auf dem GBA noch, ich dachte eher so zu Game Boy Color Zeiten.
Ja, die GBA-Sachen, du hattest ja quasi zwei in Anführungsstrichen Spiele mit den ganzen Varianten. Das eine war Rubin und Saphir mit der Update-Version Smaragd, irgendwie, die noch dann später gekommen ist. Und du hattest die Remakes vom allerersten mit Feuerrot und Blattgrün, die dazugekommen sind. Und hier, ja, wenn ich mir auf die Daten mal drauf gucke, insgesamt verkauft nach offiziellen Daten der Game Boy Advance in allen Varianten, du hast 81,51 Millionen Geräte gehabt. Und das erfolgreichste waren die Pokémon Rubin und Saphir Edition mit 15,85 Millionen.
Das ist krass, ey. Wenn sich so die Zahlen anguckt, ey.
Ich kann nicht viel über Pokémon sagen, eben, außer hier mal drauf geschaut, da mal drauf gemacht. Ich glaube, die Leute, die sich das hier anhören, kennen sich wesentlich besser aus. Ich
mal Ede anrufen kurz.
Der hat Feuerrot ja durchgespielt.
Das ist überraschend.
Ja,
jetzt.
Aber Ede,
nee, das wusste ich ja.
Ede ist krank im Moment. Deshalb muss der auch schon fertige Sachen dann heute absagen. Wahrscheinlich würden wir ihn heute auch nicht kein einziges Wort aus ihm da rausbekommen. Ja, ich habe keins von denen hier. Ich habe Feuerrot ein bisschen gespielt, so als Remaster oder als Remake vom ersten Teil. Und wenn ihr euch da ausufernd informieren wollt, schaut euch das Let's Play von Ede an. Da hat er alle Orden geholt. Oder denkst du immer noch über Smaragd nach jede Nacht, Marc?
Nee, auch nicht so. Nee.
Nicht unbedingt. Zwei RPGs, die ich erwähnen möchte, und die finde ich eigentlich auch ganz schick, obwohl die mir ein bisschen, vorhin erwähnt, ein bisschen zu redelastig gewesen sind, für unterwegs waren die beiden Golden Suns. Was von den Leuten gemacht wurde, Camelot heißt das Team, die
Sportspiele gemacht haben, sonst immer viele.
Die viele Sportspiele später auch gemacht haben, genau, vorher waren es eigentlich das war die Shining-Truppe von Sega. Also die Leute, die Shining in the Darkness, Shining Force und wie sie dann alle heißen, für Sega gemacht haben, in aller Couleur aus dem Adventure- und RPG-Genre gemacht. Golden Sun ist eben ein schönes RPG, gerade spielerisch, hat sehr schönes Level-Design und auch das Kampfsystem mit den ganzen Djinns, die man koppeln kann und so weiter. Der einzige Schwachpunkt, die zwei Schwachpunkte, die Grafik zu Beginn sehr, sehr aufgehellt, und wenn man die heute auf dem Fernseher spielen will, sieht die nicht mehr ganz so hübsch aus mit der frühen Render-Optik, und es ist mir eben zu redelastig. Die Story ist nicht das Gelbe vom Ei, und du hast teilweise Sequenzen, wo da 15 bis 20 Minuten gelabert wird, und wenn ich damit eine Busfahrt füllen muss und ich nicht während der Dialoge vor allem zwischenspeichern kann, ja, dann ist es für unterwegs leider nicht ganz so gut geeignet. Deshalb, wenn man es zu Hause spielen kann, ist es ein bisschen besser geeignet.
Aber
ein
neues Franchise, was damals dann geboren wurde dadurch, ne, wo man auch mal sagen muss, dass eigentlich relativ viel auch dann so Remakes waren oder irgendwie Umsetzungen und dann wirklich eine Rollenspielreihe dann, ich weiß gar nicht, kam danach eigentlich noch eins raus? Nee, ne?
Also auf DS gab es
ja, genau, auf dem DS gab es die dunkle, wie heißt es, die dunkle Dämmerung.
Stimmt,
ja.
Aber das fand ich, glaube ich,
so... Dunkle Dämmerung?
Ja.
Das ist ein dämlicher Name.
So steht es noch drauf, die dunkle Dämmerung.
Hast du es wieder selber gemacht, das Cover?
Dark Dawn oder nee, Dark, nee, es ist Dawn, Dawn ist Sonnenaufgang. Dark Dusk, ich weiß nicht mehr, wie die englische Variante war. Nein, aber das war der Name, der ist leider nicht ganz so gelungen, im dritten Teil auf dem DS, in dieser fantastischen, in Anführungsstrichen, E3-Konferenz vorgestellt, wo auch Metroid Other M gezeigt wurde, 2009 von Nintendo. Deshalb weiß ich das noch, wo alle sich dann, es war der erste Podcast, den ich aufgenommen habe damals mit den Jungs, wo wir die E3 2009 Ergebnisse besprochen haben und dann, ach, Nintendo, ey, die haben neues Golden Sun, da kommt ein neues Metroid raus, da kann es eigentlich nur gut laufen wie die. Und das beste Gerät, der Vitality Sensor. Genau. Den wir auf jeden Fall, der wird die Spielewelt revolutionieren. Ist nicht gewesen. Die beiden Golden Suns gab es auf dem Nintendo DS. Aufpassen, auf der Wii U hast du nur die englische Texte und nicht die deutschen, warum auch immer. Also ich weiß nicht, warum sie diese Variante nicht mit reingepackt haben. Ein sehr schöner auch Franchise-Starter war Mario und Luigi Superstar Saga.
Ja, super
auf
geil.
Auf dem GBA. Richtig geil. Ist, also mein Lieblingsteil aus der Mario und Luigi Saga, ich bin mehr ein Fan von Paper Mario. Ich finde, das erste Paper Mario ist eines der besten RPGs, die ich gespielt habe. Aber auch das erste Mario und Luigi ist super cool. Ist ein anderes Team, als die Paper Mario gemacht haben. Und da finde ich, ist der stärkste der dritte auf dem DS. Bowser's Inside Story hat mir am meisten Spaß gemacht. Weil er einfach so abstrus und beknackt ist.
Es hat leider auch, jetzt finde ich, ein bisschen nachgelassen mittlerweile die Serie.
Ein kleines bisschen.
Aber so gerade auch die ersten auf dem GBA, war das nicht auch, ich bin mir nicht sicher, ob das erst auf dem DS war oder auch schon auf dem GBA, die hatten so viele coole Sprachsamples, wo Mario und Luigi so italienisch brabbeln mit so einem Fantasie-Italienisch.
Das kann sogar schon beim ersten auf dem GBA gewesen sein.
Ja, genau. Das war richtig cool, also richtig schönes Rollenspiel oder Action-Rollenspiel.
Ja, und auch vom, also ja, man kann im Grunde auch Rollenspiel sagen, es hatte ein bisschen, also dadurch, dass es eigentlich zwei unterschiedliche Reihen sind, Paper Mario und die Mario und Luigi Sachen, haben die ähnliche Elemente wie dieses zeitbasierte Action-Gameplay, also du hast rundbasierte Kämpfe, aber kannst dann eben noch durch getimte Attacken dir Boni und Ausweichen noch dazu holen. Beide haben ziemlich Humorlastigkeit, ne? Immer so, ich muss mich auch, also damals habe ich mich auch schon geschmunzelt, wenn dann Luigi mal konsequent Grünkäppchen genannt wurde und immer schön unter den Scheffel gestellt wurde, also beide einen hohen Comedy-Faktor. Sah sehr hübsch aus, hatte eine Eigenständigkeit auf dem Nintendo, auf dem GBA damals und ja, progressiv. Der zweite Teil war okay, Partners in Time, den dritten Teil fand ich cool, am coolsten mit Bowser's Inside Story und danach wurden mir die Mario und Luigi's auch ähnlich wie die Paper Mario, die waren einfach auch irgendwie laberlastig ohne Ende. Die
waren anstrengend.
Tutorials, so. Lange Bosskämpfe, da soll ich dir das Feature erklären? Nein, halte dich bitte kurz, erklär trotzdem 5 Minuten lang, was jetzt gerade da passiert, das Spiel. Und wie heißt dieses neue, was die beiden Serien das kombiniert hat? Das ist
auch ganz schlimm. Paper Bros, Paper Jam Bros?
Paper Jam Bros oder sowas, wo dann der Paper Mario Charakter mit Mario und Luigi zusammenkommt, was eigentlich ein Mario und Luigi Game ist, mit Paper Mario Zusatz, also es hat mehr mit den Mario-Luigi-Games auseinander zu tun. Und da höre ich leider ähnliche Sachen wie bei den letzten, alles viel Spielzeitstreckung, sehr langatmiges gegen Ende hin. Das finde ich ein bisschen schade.
Ich finde auch, dass die Kombination dieser beiden unterschiedlichen Grafikstile
ist nicht so schön. Ist
nicht schön.
Auch nicht so passend. Ne?
So, damit wären wir am Ende angelangt des ersten Teils zum Plauschangriff über 15 Jahre Game Boy Advance. Fabian, Marc und ich werden beim nächsten Mal natürlich wieder zusammenkommen, da weiter über Rollenspiele sprechen und zum Beispiel über Strategiespiele auslassen, über Beat'em-ups und so alles andere, was auf dem GBA beredenswert wäre. Seid wieder dabei, ich freue mich drauf.
Thank you.